wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Stahlwerk Doppelpass. Stimmung wie die Allianz Arena gestern. Es ist der Doppelpass nach dem Topspiel der Fußball-Bundesliga nach Bayern gegen den deutschen Meister Bayern 04 Leverkusen. Und das war gestern ein hochinteressantes Spiel mit zwei Traumtoren. Aber so ein bisschen wie zwei Schwergewichtsboxer. Der eine hat die Deckung oben und der andere schafft es nicht, den entscheidenden Punch zu setzen. Und am Ende dann ein 1:1, mit dem beide irgendwie leben können. Der Traumtorgipfel. Bayer stoppt den FCB-Höhenflug. Darüber sprechen wir und über ein Spiel aus Wolfsburg. Das war sehr interessant gestern. 2:2 trennen sich der VfL und der VfB. Aber es geht vor allem um die Schiedsrichterentscheidungen. Hier gab es Gelb-Rot, obwohl der Wolfsburger fault für den Stuttgarter. Der VAR darf nicht eingreifen. Und hier gab es direkt Rot. Da griff dann der VAR ein, rote Karte zurückgenommen, am Ende nur Gelb. Und damit war der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß alles andere als einverstanden.
Wenn er ihn trifft, ist das Verletzungsrisiko sehr groß, dass der Spieler möglicherweise nicht weiterspielen kann, möglicherweise ausfällt. Und ich möchte darauf einfach nicht warten. Und deswegen muss für mich ein Schiedsrichter dort eingreifen. Und deswegen ist es für mich rot.
Und darüber sprechen wir heute. VAR-Ärger, FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski stellt sich bei uns. Da sitzt er an der Bar. Schönen guten Morgen, Sven Jablonski, der gestern diese Partie gepfiffen hat. Und damit begrüße ich unseren heutigen Stargast. Freue mich sehr auf ein echtes Original. Hier ist Rainer Kalli Kallmund. War gestern im Stadion, heute ist er bei uns hier im Airport Hilton in München. Heiko von Hadeln und Ben sind natürlich auch mit am Start. Kalli, grüß dich, mein Lieber.
Ja. Gut schaust du aus.
Mir geht's doch gut.
Das ist schön zu hören. Wie hat dir das gestern gefallen, da in der Allianz Arena?
Ja, ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 1:1 kann man ja auch mit zufrieden sein. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie gut Bayern München im Moment spielt, wie aus einem Guss. Und da sind noch neue, wie den Ulisi, den sie geholt haben, oder den jungen Pavlovic. Das war schon gut anzusehen. Und auch Gratulation an den Finchen Company, der ja erst von der ganzen Fachwelt von euch mal wieder ist. Dann überhaupt
wieder.
Der Richtige.
Ja.
Soll ich dir dazu was sagen?
Ja.
Der ist genau so abgestiegen, jetzt mit Burnley wird früher der Jürgen Klopp mit Mainz 05 und ist da gar nicht aufgestiegen. Und ich schätze den sehr, mehr hätte er auch nicht gemacht, war ein großer Spieler der Company.
Ja, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung, unter anderem mit dir. Schön, dass du da bist heute,
danke.
Kalli.
Alles.
Und ich würde aber gerne Ihnen noch den Rest der Runde vorstellen und die kann sich durchaus sehen lassen. Wir begrüßen einen, der auch mit Leverkusen schon mal Trainer war, Ex-DFB-Sportdirektor Robin Dutt, hallo. Dann ist bei uns der Sportchef der Bild-Welt-Gruppe. Hier ist Matthias Brüggelmann. Schönen guten Morgen. Auch eine Leverkusener Vergangenheit hat der Kollege von Sky, Torben Hoffmann. Hallo. Und natürlich unser Dopa-Experte Stefan Effenberg. Hallo. Und Stefan hat sich... gestern verkniffen, auf die Wiesen zu gehen, damit er heute hier topfit ist. Wir haben mal so einen kleinen Abriss durch die Historie. Das war noch nicht so lang her. Wenn wir zurückgehen in der Zeit, da war er noch ein bisschen jünger. Und das nächste Bild, das gefällt mir am besten, weil er da einfach eine richtig geile Frisur hat, der Stefan. Gefällt es mir so besser. Noch besser. Oh Gott. Haben Sie den Blick gesehen, meine Damen und Herren? Ich glaube, ich muss mich auf einiges gefasst machen in dieser Sendung. Jetzt müssen wir Stefan wieder beruhigen und Sie mit der Frage der Woche versorgen. Und das macht natürlich meine liebe Kollegin Katharina Kleinfeld. Hallo!
Guten Morgen! Ja, und da hat Kalli eben natürlich schon das Thema so ein bisschen angerissen. Es ist genau das, was wir mit Ihnen gerne diskutieren wollen. Es geht um den Bayern-Trainer, um Vincent Kompany. Er war nicht gerade die 1A-Lösung, das haben wir eben gerade auch noch mal gehört. Ja, und jetzt ist er der gefeierte Held bei den Bayern. Und die Bilanz, die lässt sich absolut sehen. 5 Spiele, 4 Siege, 17:4 Tore, Tabellenführer. Das klingt alles gar nicht so schlecht, ne? Und von seinem Wesen her, da bringt er offensichtlich auch noch ein paar Charaktereigenschaften mit, die den Bayern richtig gut tun. Er kommt gerade auch so richtig aus sich raus. Wir sehen es hier an der Seitenlinie einmal. Er macht auch mal hier und da einen Spruch auf einer Pressekonferenz. Sein Deutsch wird immer besser. Er ist gelassen, er ist positiv, er ist empathisch und er lässt die Bayern immer mehr als Familie zusammenrücken. Und wir wissen alle, das hat in der Vergangenheit den Bayern immer auch zu großem Erfolg geholfen. Deswegen wollen wir gerne von Ihnen wissen, wie sehen Sie das denn eigentlich? Von der Notlösung zum Glücksgriff hat Kompany bewiesen, dass er der richtige Trainer für die Bayern ist. Antwort A wäre ja, sowohl taktisch als auch menschlich top. Antwort B, nein, viel zu früh, denn das war erst der erste richtige Gegner, wenn man so möchte, für die Bayern, die sie jetzt hatten in dieser Saison. Also machen Sie mit bei uns am Dopafon unter der 01379011011 oder auf sport1.de.
Ja, da sind wir sehr gespannt, was Ihre Meinung zu dieser Personalie zu Vincent Kompany ist. Kalli, wir setzen uns gleich hin. Aber vorher schauen wir auf das Topspiel gestern Abend aus der Allianz Arena. 1:1 zwischen Bayern und dem deutschen Meister Bayer 04.
Hinter vorgehaltener Hand munkelt man, dass sich dieses Unentschieden im Topspiel wie eine Niederlage anfühlen müsse. Doch die Bayern waren zu Recht stolz auf ihren Klasseauftritt gegen Leverkusen. Auch wenn sich das nicht unbedingt in ihren Mienen widerspiegelte. Denn sie haben den Meister an die Wand gespielt, kreierten nach Pavlovic herrlichem Ausgleichstreffer Chance um Chance und es grenzte an ein Wunder, dass sie keinen zweiten oder dritten Treffer erzielen konnten. Auch wenn sie ihren neuen Coach verzweifeln ließen, machte dieser Auftritt eindeutig klar: Kompany ist der richtige Trainer für die Bayern. Obwohl er längst noch kein Meisterstück abgeliefert hat gegen den echten Meistertrainer. Dass der mit seiner Mannschaft einen Punkt entführen konnte aus der Allianz Arena, schmälert die Leistung der Münchner keineswegs. Denn hinter vorgehaltener Hand gestanden es sich die Gäste durchaus ein. Das war ein Statement des FC Bayern.
Ja, ein Statement des FC Bayern. Aber eben kein Dreier. Trotzdem von der Leistung her, Stefan, für dich eine klare Aussage, wie die Hierarchie in dieser Saison laufen könnte in der Bundesliga?
War ein gutes Spiel der Bayern. Natürlich nicht vom Ergebnis her, weil es hätte eigentlich einen Sieg geben müssen für den FC Bayern. Leverkusen war extrem defensiv, finde ich, eingestellt. Haben versucht, eigentlich so das eigene Tor zu verteidigen, standen extrem tief mit ihren 2 Viererketten, wollten die Tiefe nicht hergeben. Und dann tat sich Bayern München doch ein bisschen schwer. Sie haben aber mehr kreiert. Und Leverkusen war eigentlich so ein bisschen enttäuschend, weil wenn man so das ganze letzte Jahr im Kopf hat, wie doch offensiv sie aufgestellt waren und auch diese Offensiven auch immer wieder eingesetzt haben, ist das denen gestern gar nicht gelungen. Auch keine Entlastung, null eigentlich. Also Leverkusen kann sehr, sehr glücklich sein mit diesem Ergebnis. Und Bayern München hat, glaube ich, gezeigt, die Meisterschaft geht nur über den FC Bayern.
War das für dich überraschend, Robin, dass Leverkusen das Spiel in Bayern überlassen hat und sich doch ziemlich hinten eingeigelt hat?
Ich weiß nicht, ob es in diesem Ausmaß so geplant war. Sie haben natürlich in den ersten Spielen 9 Gegentore bekommen, jetzt das 10. Gegentor. Und dann ist es natürlich so als Trainer, dass man eigentlich versucht, die Dinge zu analysieren, die Dinge vielleicht taktisch ein bisschen wieder zusammenzuführen. Und was sie eigentlich sehr gut gemacht haben, ist, sie haben das Zentrum geschlossen, da wo die Bayern extrem stark sind, sind aber dadurch in eine sehr defensive Haltung gekommen. Die Bayern haben das natürlich gut gemacht und waren vor allem bei der Balleroberung immer in einer schlechten Position. Hatten keine Möglichkeit, in die Tiefe zu kommen. Und die Bayern umgekehrt waren immer in einer guten Position. Die Innenverteidiger Kim und Upamecano haben sehr mutig nach vorne verteidigt. Deswegen glaube ich, dass es nicht ganz so defensiv geplant war. Aber natürlich haben sie ein Stück weit die Defensive nach 9 Gegentoren sicherlich betont.
War der Respekt von Bayer zu spüren vor diesen formstarken Bayern?
Ich glaube schon, dass man gespürt hat, dass das vorrangige Ziel war, nicht zu verlieren. und dass Alonso dem alles untergeordnet hat, auch mögliche Entlastungen. Wir waren ja alle gespannt, ob jetzt der Fuchs Alonso eine Idee präsentiert, wie man diese Mir San Mir Bayern, die wahnsinnig drücken, die 1-gegen-1 spielen über den ganzen Platz, wie man die überlistet. Und da kam ja gar nichts, muss man sagen. Und ich war gestern im Stadion und habe Alonso während des Spiels viel beobachtet. Der war ständig unterwegs an der Seitenlinie und hat versucht, die Reihen zu verschieben und Ähnliches, weil er offenbar auch nicht ganz zufrieden war, wie die Mannschaft nach vorne agiert hat. Aber letztendlich, der Boniface war teilweise am eigenen Strafraum als offensivster Leverkusen-Spieler. Daran hat man schon gemerkt, es ging vor allen Dingen darum, nicht zu verlieren. Denn 6 Punkte Rückstand zu dem Zeitpunkt in der Saison, das wäre für Leverkusen ganz, ganz brutal gewesen. Und insofern, glaube ich, fühlen sich die Leverkusener mit diesem Punkt sehr, sehr wohl. Und die Bayern in gewisser Weise aber auch, weil sie gesehen haben, dass eben ihr druckvolles Spiel auch gegen starke Gegner funktioniert. Dass man nicht guckt, oh, gegen wen spielen wir da, müssen wir was anpassen. Sondern das sind wieder Bayern, die sagen, wir haben unseren Stil, mir ist an mir, Druck machen. Und dann muss er nur irgendwann reingehen. Und das war das Einzige, was fehlte.
Wir gucken mal auf ein paar Daten, die das nochmal klar machen, wie überlegen der FC Bayern gestern war. Da hinten auf der Wand haben wir es. In allen Kategorien sind sie deutlich vorne. Wenn du dann, obwohl du so überlegen spielst, eben doch nur einen Punkt mitnimmst, fühlt sich das dann wie eine Niederlage an? Oder bist du doch über die Art und Weise, wie du gespielt hast, dann doch wahrscheinlich zufrieden?
Das überwiegt, das habe ich auch in der Mixzone gehört nach dem Spiel, dass die Überzeugung da ist, die Art und Weise Fußball zu spielen, wie es Kompany macht, mit diesen sehr hohen Verteidigen, mannorientiert, manchmal Mann gegen Mann, Gegenpressing, gute Positionierung auf dem Platz zu haben. Und das war ja die große Frage, wird Bayern das auch gegen Leverkusen durchspielen? Das haben sie genauso gemacht und haben Leverkusen erdrückt, nicht jetzt in dieser Klarheit der ganz vielen Großchancen, muss man ja auch mal sagen. Aber letztendlich war dann auch die Enttäuschung nach dem Spiel gar nicht so groß. Sie haben alle gesagt, unisono, die Art und Weise, wie wir spielen, das System vom Trainer, das funktioniert, auch gegen Leverkusen. Klar hätten wir gerne 2 Punkte mehr mitgenommen, aber für mich zählt auch im Moment die Art und Weise und der Auftritt der Bayern unter Kompany ist beeindruckend.
Dann gucken wir mal ins Spiel, Stefan. Gucken uns das erste Tor der Leverkusener an. Da ging eine Entstehung voraus. Ein Pass oder ein Ball ins Tor aus von Pavlovic, der ja ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ist das entschuldbar für so einen jungen Mann? Wie siehst du das?
Ja, und diese Fehler musst du auch machen, um sie abzustellen. Das kann passieren, rutscht dir ein bisschen über den Fuß. Dementsprechend zur Ecke, jetzt folgt allerdings das Tor, aber diese Fehler, die sind völlig normal und hat sich auch direkt entschuldigt.
Aber es war doppeltes Risiko, weil man hat gesehen, er hat den Würz nicht gesehen, der es gerochen hatte. Das heißt, das hätte auch in anderer Hinsicht noch schief gehen können.
Ja.
Denn der hat geahnt, dass jetzt der Rückpass zu Neuer kommt. Das heißt, selbst wenn er präziser gepasst hätte, hätte richtig gefährlich werden können an der Stelle.
Tom, was hast du auf der Pfanne? Du grinst.
Ich muss nur grinsen, weil mein Freund Kalli natürlich auch neben mir sitzt. Das kann mal passieren, dass man so einen Pass spielt und der ein bisschen mal abrutscht und so. Wahrscheinlich wird es gleich wieder eingespielt. Ich kenne euch ja.
Damals. Nee, wir hatten es uns eigentlich vorgenommen, das nicht zu machen.
Okay, mein Eigentor nach 102 Sekunden. Da habe ich natürlich auch geplant, den Ball anders zur Ecke zu klären, aber der rutscht dann eben halt
das
blöd auf den Sprung.
Kann ich mich noch gut dran erinnern.
Oder?
Wir hatten ungefähr 10-1 Torchancen. Das war noch in dem alten Stadion. Und plötzlich steht es in der Halbzeit 1-0.
Nee, 10-1 Torchancen können wir gar nicht gehabt haben, weil ich nach 102 Sekunden schon das Eigentor gemacht habe.
Aber ihr habt dann auf ein Tor gespielt.
Ja.
Ne? Und, aber da muss ich etwas sagen.
Können wir das mal einspielen, weil ich
dieses Tor hatte dann besondere Bedeutung für mich. Da kam ein Journalist in der Halbzeit. Sag ich, demnächst fahren wir nur noch am Tag hin, spielen das ab, fahren nach Hause, höchst immer hier hoch überlegen. Und der spielte bei uns, der Torben. Ich dachte noch im Stadion, da guckte man ja weit im Olympia, wieso spielt der den Ball zur Ecke? Ich drehe mich rum, sag mir, der hat den selber ins Tor geschossen.
Ja.
Ich sagte, jetzt mit der Demmelack noch ein Tor. Und damals Schneeklot, heute tüchtiger Präsident von Kiel war sein Berater, wollte mich dann verklagen. Wir haben aber vernünftig
Der Torben wollte ja nur die Ecke verhindern.
Oder? Ja, bevor wir jetzt uns zu weit vom aktuellen Spiel entfernen, wobei ich mag das immer, wenn da in die Historie geguckt wird. Lass uns jetzt auf die folgende Ecke nach diesem Ball von Pavlovic mal schauen. Stefan, da geht Leverkusen dann in Führung. Andrich das ja, hervorragend macht.
Ja, trifft er natürlich Weltklasse aus der Luft. Hervorragende Vorlage von Xhaka. Und wir wissen ja bei Andrich, dass er sehr wohl aus der zweiten Reihe sehr gefährlich ist. Was mich wundert in dieser Aktion, ist eben, dass die Bayern den Rückraum komplett auflassen für Andrich, der da im Umkreis von 10, 15 Meter überhaupt keinen Gegenspieler hat. Normal orientierst du dich ein bisschen dahin. Wir sehen das, glaube ich, gleich nochmal nach der siebten Wiederholung im Standbild.
Und Xhaka auch völlig frei. Also zwei Positionen da.
Ja, den Rückraum, den kannst du ein bisschen freilassen, aber den zentralen, den musst du immer so ein bisschen zustellen.
Wir können das Standbild jetzt ja nochmal einspielen von der Ecke. Ja. Grimaldo steht draußen, da sieht man schon, wie...
Genau,
also wo müsste jetzt einer von den acht, neun Bayern, die im Strafraum sind, positioniert sein?
Ich meine, im Endeffekt siehst du ja fünf Leverkusener in der Offensive, die sich zum Tor hin orientieren. Muss ich keine neun Stück haben oder acht, die verteidigen, sondern du verteidigst dann entweder Mann gegen Mann, ein, zwei vielleicht noch im Raum. Aber du musst einen in den Rückraum stellen, der genau diese gefährliche Zone im Spiel
immer mit abnimmt. Da ungefähr, wo der Schiri steht?
Genau, ungefähr. Das ist der Bereich. Vielleicht ein bisschen zentraler, aber genau das ist eigentlich da, wo ein Bayern-Spieler hätte stehen müssen.
Ja, die Bayern spielen, ja, kannst du das Bild nochmal einblenden, bitte? Bayern spielen hier ja in so gemischte Mann-Raumdeckung. Also einige Spieler sind zugeordnet. Und wenn wir jetzt vorne den ersten Pfosten sehen, sind da ja zwei Spieler, die ohne Zuordnung diesen Raum abdecken. Und irgendwann gehen dir natürlich die Leute aus. Wenn du dich nicht entscheidest, zwei Leute ohne Mann in den kurzen Raum zu stellen, hast du keinen führenden Rückraum. Das wird meistens dadurch gelöst, dass sich einer, der noch zugeordnet ist, schnell rausrückt.
Ja.
Aber Musiala ist noch zwei Leuten hinterhergerannt, die schon außen attackiert haben. Und dadurch wird erst
Andrich. Der könnte ja sogar direkt auf Andrich spielen, Grimaldo.
Genau,
das wäre ja auch gefährlich gewesen. Ne?
Hier, Musiala ist mit rausgerannt und hätte gleich auf Andrich schieben müssen.
Und dass Leverkusen bei Standards stark ist, das wussten die Bayern eigentlich. Also das ist dann ein Fehler der Spieler auf dem Feld in dem Fall, weil sie das nicht umgesetzt haben, das, was sie unter der Woche versucht haben, sich zu erarbeiten.
Genau, und wenn der Trainer das nicht vorgibt, dann musst du das aber als Spieler erkennen, ja, dass irgendeiner den Rückraum zustellt und dann schiebst du ihn nach raus. In diesem Fall wäre es Musiala gewesen.
Ja, okay. Also, soweit dazu und zu Pavlovic haben wir ja schon ein bisschen was gesagt, aber wir wollen uns auch noch was anhören, weil... Jo Kimmich sich geäußert hat zu dem jungen Mann, wie viel Spaß es macht, mit ihm zu spielen auf der Doppelsechs beim FC Bayern München.
Der will jeden Ball haben, der will kombinieren, der ist ein absoluter Teamplayer, nicht irgendwie ein Egoist, sondern der will den Ball haben, um dem Mitspieler zu helfen und das macht dann natürlich Spaß. Wir brauchen solche Jungs. Er ist jetzt, glaube ich, 19, 20, will trotzdem im Mittelfeld jeden Ball haben, hat keine Angst irgendwie vor Drucksituationen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass er in dem Alter schon so viel Verantwortung übernimmt, heute ein überragendes Tor erzielt und macht Spaß mit ihm.
Ja, und dieses überragende Tor schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Hätte Lukas Radetzky aus deiner Sicht, Stefan, das Ding halten müssen oder können?
Ich sage, er ist haltbar. Das hat Radetzky ja auch selber gesagt. Auch Andrich hat das gesagt. Und ich bin auch der Meinung, weil er kriegt den ja nicht auf die Fingerspitzen, sondern ist schon mit der Hand dran. Den hätte er auch halten können. Ja, an einem wirklich guten Tag hält er den auch.
Robin, sieht das ähnlich oder...
Ja, ich sehe es ähnlich wie Stefan. Er hat sich ein bisschen nach außen weggedreht, der Ball. Deswegen war es etwas schwieriger. Aber an einem guten Tag hältst du als Bundesliga-Torhüter diesen Ball. Ja.
Eigentlich ein harter Satz von Andrich gewesen. Ne? An einem guten Tag hält er den. Also was sagt das
über hat die Leistung? Und er hat gesagt, du brauchst auch mal einen Weltklasse-Torhüter. Sagt damit also auch,
du siehst jetzt, dass der Ball sich noch ganz zum Schluss etwas nach außen wegdreht.
In der ersten Einstellung, ganz normal, wenn du von der Führungskamera draufschaust, dachte ich, der geht oben in Knick. Ja. Erst dann mit den Zeitlupen siehst du, dass er gar nicht so im Eck ist. Aber lass uns über Pavlovic ein bisschen sprechen. Es ist ja doch durchaus überraschend, dass er jetzt so den Vorzug kriegt vor einem Mann, Palinja, der für über 50 Millionen geholt wurde, der jetzt nur auf der Bank sitzt.
Interessant war ja bei Kimmich, man hat ja den Eindruck, das hätte er auch über den jungen Kimmich sagen können, 1920. Ja, will jeden Ball haben, will gestalten. Und zu der Art des Fußballs, den Kompany gerade will, passt eben Pavlovic in der Kombination mit Kimmich besser, als das bei Palinja der Fall ist. Ja? Und ich finde es beeindruckend, dass Kompany da wirklich ernst macht und von Anfang an sagt, das ist gerade für meinen Fußball das beste Duo. Und ich weiß, dass alle fragen, wieso holt ihr für 50 Millionen diese Holding Six, die seit einem Jahr das große Thema war. Der muss kommen, das ist der Glücksschlüssel für alle. Aber dieser aggressive Fußball, das ist eben eher Pavlovic. Und ich fand es sehr schade, dass er die Europameisterschaft ja verpasst hat, weil ich glaube, dieses Duo Pavlovic-Kimmich, das würde nicht nur dem FC Bayern gut tun, sondern das kann sicherlich auch Bundestrainer Nagelsmann nochmal in so eine Grundsatzdiskussion führen, warum bei ihm Kimmich rechts spielt, Pavlovic vielleicht sogar gar nicht spielt. Das ist schon stark, aber klar haben die Bayern dieses Thema Palinja, das wird sie weiter begleiten. Ja, ein Spieler, der 50 Millionen kostet, da erwartet man im Normalfall, dass er auch spielt.
Und Stefan, ich gehe davon aus, dass du schon auch das für richtig hältst, dass man diesen Jungen jetzt stark macht, dass man den auch spielen lässt, dass man den nicht auf die Bank setzt, sondern eben sagt,
er verdient es sich ja, nicht nur im Training, sondern auch in den Spielen. Also die ersten Spiele hat er ja auch sehr, sehr gut gespielt, performt. Von daher gibt es überhaupt keinen Grund oder Anlass, jetzt zu wechseln. Vielleicht jetzt in der Champions League, dass da mal ein Wechsel kommt, dass Palinja mal die Möglichkeit jetzt, wie gesagt, bekommt mal zu spielen. Aber Palinja ist nicht nur in der Holding Six. Also Palinja ist auch ein Spieler, der die Doppel-Sechs spielen kann. Ne?
Aber er wurde ja auch geholt, das muss man ja sagen, bevor Kompany Trainer wurde und installiert wurde bei den Bayern. Also Palinja-Transfer war vor der Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht der Spieler ist, den er auch selber
eingefordert hat. Die wollten die Bayern ja schon ein Jahr vorher. Genau, der war genau. Ja schon mal da und so weiter. Ja, also das ist schon ein Spieler, den sie genau, schon lange genau. wollen.
Und deswegen auf Strecke, klar, die haben 50 Millionen ausgegeben, dass er jetzt, gehe ich eben halt auch davon aus, gegen Aston Villa dann auch spielen wird, Premier League auf der Insel wieder zurück. Aber Pavlovic ist für mich momentan eben auch so diese aufgebende Sterne in der letzten Saison schon brilliert und der will jeden Ball haben. Und wenn er eben halt so einen Fehler macht, und das ist beeindruckend, der bricht ja nicht zusammen. Der sagt, okay, jetzt komm, her mit der Kugel. Und ich schweiß da oben nochmal einen ein. Also das ist schon marzipanös.
Das hat er selbst auch gesagt, dass er nach
Was ist das? Was ist das? Was ist das?
Marzipanös.
Marzipanös.
Also sehr gut.
Da schmeiß ich 3 Euro dafür rein. Das ist so ein geiles Wort. Marzipanös. Sehr gut, sehr gut. Respekt.
Als Prämie oder wie?
Ja, einfach. Gefällt mir.
Er hat hinterher auch gesagt, dass er die Mannschaft gepusht hat nach dem 0-1 und gesagt hat, komm, wir schlagen jetzt zurück.
Ja.
Ja, sonst würde man ja denken, die anderen müssen so einen Jungen tätscheln und aufbauen. Aber der ist schon wahnsinnig weit in seiner Körpersprache, was er da ausstrahlt. Beeindruckend.
Und was der Trainer ausstrahlt, aus meiner Sicht, ist, dass keine Diskussionen gerade aufkommen an seinen Entscheidungen, an seinen Personalentscheidungen. Dass er mit seiner Art das alles auch irgendwie, weil er es alles aufs Sportliche reduziert, sehr, sehr sachlich hält.
Ja, also seine Art, muss ich sagen, beeindruckt mich, weil er, glaube ich, eine gute Mischung so ausstrahlt. Was musst du als Persönlichkeit, als Bayern-Trainer ausstrahlen und gleichzeitig sich in gewissen Punkten zurücknimmt. Die Dinge schon manchmal schon vorab wegmoderiert und trotzdem Emotionen zeigt, wie wir gestern gesehen haben. Wir sind natürlich am Anfang, die Ergebnisse sind sehr ordentlich und die Phasen, wo er für euch allen das moderieren muss, die Konflikte, die kommen noch. Ja. Aber man kann ja nur das bewerten, was man bisher gesehen hat und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja.
Aber eins macht er hervorragend, im Gegensatz jetzt, wenn man das jetzt nur mal kurz mit Tuchel vergleicht, der ja eigentlich mehr oder minder die Spieler auch in der Öffentlichkeit angezählt hat. Ne? Wir brauchen einen Sechser, Goretzka kann verkauft werden. Es war ja kein Spieler unantastbar. Und das hat er viel auch in den Pressekonferenzen gemacht, viel medial nach außen. Und bei Kompany kommt nichts nach außen. Der hält alles innen, der lobt seine Spieler, er lobt Goretzka, er lobt Dyer, alle die, die jetzt momentan auch nicht so wirklich zum Zug kommen. Und er macht die Spieler besser, indem er sie intern stark macht und nach außen auf der Pressekonferenz, da sitzen wir ja manchmal, so ein 1,93 Teddybär, denkst du, ne, da kommen ganz wenige Informationen nach außen, immer schützend vor der Mannschaft. Und das zahlt die Mannschaft jetzt auch wieder zurück mit dieser geschlossenen...
Aber dazu muss man euch auch sagen, also ja. Thomas Tuchel hat ja auch nicht am ersten Spieltag seine Mannschaft in der Öffentlichkeit kritisiert. Also nach solchen Spielen war auch ein Herz und eine Seele mit seiner Mannschaft und hat positiv über seine Spieler gesprochen. Wir müssen sicherlich abwarten, weil wir haben aus Brighton auch schon 10 gezählt. Da hat Kompany seine Spieler aber auch dermaßen angezählt. Wie wird es denn mal sein, wenn die Ergebnisse nicht stimmen?
Aber darüber sprechen wir gleich weiter, über einen Trainer, der als Notnagel kam, öffentlich zumindest so dargestellt worden, und jetzt überzeugt. Vincent Kompany, der Bayern-Trainer, gleich unser Thema nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass.
Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren, bei uns beim Stahlwerk Doppelpass aus München. Aus dem Airport Hilton am Flughafen mit Hajo von Hadeln und Band. In unserer Runde heute. Kalli, du warst gestern auch im Stadion, hast du ja erzählt. Behandeln sie dich gut, die Bayern?
Ja, sie haben hervorragend gespielt. Das muss
man einfach. Wie sie dir begegnen da.
Also ich muss immer sagen, ich bin im letzten Jahr 3-mal bei Bayern München gewesen. Ich sage das jetzt so, bei allem Respekt vor Bayern Leverkusen, vor allen Clubs. Wenn du da reingehst, treffe ich jedes Mal den Hoeneß, den Rummenigge, den Hopfner. Also alle alten, wichtigen Leute, junge Besatzung wie Max Eberl, dann der ganze Aufsichtsrat mit hochdekorierten Unternehmer, erfolgreichen Unternehmer. Es gibt im Grunde genommen in dieser Struktur keinen Verein, der so aufgestellt ist, ganz klar so zu sehen, unabhängig jetzt, komm nachher zum Trainer, zum Manager, auch der Freund, der Österreicher, fäng ich gut. Es gibt kaum einen Verein, der so aufgestellt ist, der diese Tradition so pflegt, wo die immer da sind. Und wenn du dann noch der Aufsichtsrat küsst, das ist ein Sammelsurium an absoluten großen Wirtschaftsführer in Deutschland. So, und dann ist es. Die sind alle da. Wie früher, ganz normal. So, und wenn ich jetzt das Spiel sehe, du hast es eben mit dem Trainer gesagt. Ich bin einer, der sich auch gefreut hat, dass gerade hier, er ist ja unser mächtigster Medienmann. Ja, du kannst ruhig so lachen. Ich will dir nur mal sagen, deine Leute, wenn ich jetzt sehe, die Saison, da finde ich gut, dass man drei besonders ehrt. Gehört der Alonso zu, auch Julian Nagelsmann und auch Jürgen Klopp, der aufgehört hat, der mit Liverpool und da noch in Dortmund Riesenerfolge hatte. Aber wenn ich jetzt den Jürgen sehe, den ich super finde. Rudi hat ja gesagt, wenn ein Nagelsmann nicht weitermacht, ist das die erste Anlaufstelle. Wenn ich den so lobe, jetzt gut der kleine Vincent Kompany.
Ne, so klein ist er gar nicht.
Den dann so zunächst mal von euch so in die Frage zu stellen. Noch einmal, Jürgen Klopp, habe ich eben schon gesagt, ist auch mit Mainz 05 aufgestiegen, abgestiegen wie der jetzt mit Burnley und dann nicht direkt aufgestiegen. Der war, ich weiß nicht, 90 Länderspiele, er ist 2-3 Mal belgischer Meister, Fußballer des Jahres, der war der beste Spieler bei Manchester City, 4-5 Mal Meister, beste Spieler der Premier League, jetzt gut, der Junge als Trainer, der macht dazu, und da sind super Leute, auch von den Kollegen, die wissen ja nicht, warum der Ball hochspringt, die denken, da sitzt ein Pudel drin und sagen dann, was macht er dann da? Absolut bombisch, wie die jetzt so spielen. Wir haben Emil von Pavlovic gesprochen. Natürlich, wenn du jetzt mit den Deutschen, Rudi Völler oder Nagelsmann sprichst, sind die natürlich froh, dass der Pavlovic, die haben den voll auf der Rechnung für die Nationalmannschaft. Klar. Ne, das ist das Palinja auch. Ja, die sind super besetzt. Die sind ja auch vom Transferwert bei den ersten fünf im Weltfußball. Mhm. Mit 1 Milliarde knapp. So, Leverkusen hat 500 oder 600 Millionen. Da ist nur noch Real Madrid, Chelsea, Manchester City und Arsenal. So, da sind die auch bei. Also, Geld schießt keine Tore, aber wenn du so Kadetten hast, die so ein Gesamtpaket hergeben, ja, dann ist das schon ein Hammer, Junge.
Absolut. Aber nur um dem mächtigsten Medienmann nochmal auch gerecht zu werden.
Der kann nicht vertragen.
Ja, weiß ich ja. Die haben natürlich jetzt nicht den Vincent Kompany persönlich runtergeschrieben, sondern da gab es ja eine Vorgeschichte. Oh, die Bayern haben ja da angefragt, dort angefragt und so weiter. Das, wenn es die Vorgeschichte nicht gegeben hätte, hätte man ihn sicherlich anders bewertet.
Max Eberl hat es ja hier wunderbar erklärt.
Ja.
Er sagt, wir haben ja selbst Zweifel gehabt, ob er der Richtige ist. Kann man einen Abstiegstrainer zum FC Bayern holen? Und er hat hier auch gesagt, er ärgert sich über sich selbst, dass er nicht von Anfang an mit einem klaren Fokus auf ihn losmarschiert ist, sondern dass es halt erst Absagen bedurfte von Alonso, von Rangnick, von Nagelsmann, bevor man sich dann mit ihm doch konkreter beschäftigt hat.
Aber Kalli, du hast die Frage nicht beantwortet. Kannst du sie nochmal stellen?
Welche denn nochmal? Nein, er hat sie beantwortet.
Vor 5 Minuten.
Nein, er hat sie beantwortet, dass die Bayern ihn hervorragend behandeln, dass es wunderschön ist, dass er da die ganzen alten Grasen trifft.
Ich einfach gut finde, dass so ein großer Club alle, du, wenn du da bist, siehst du dir auch all die alten Säcke, die früher den Verein geführt haben, erfolgreich geführt haben, die sind noch immer da. Das siehst du in dieser Häufigkeit, in dieser Geballtheit bei keinem anderen Bundesliga-Verein.
Deswegen hat die Frage beantwortet. Also, dieses Spiel gestern war ja so interessant, weil da zwei hochinteressante Trainer an der Seitenlinie stehen, aber weil eben auch zwei Spieler auf dem Feld waren, auf die wir in Deutschland unsere Hoffnungen eigentlich so ein bisschen gründen. Einer auf der einen Seite, einer auf der anderen Seite. Mit beide nicht super brilliert, aber wir haben trotzdem mal drauf geschaut, Katharina. Wusiala, wie die sich gestern geschlagen haben.
Ja, in diesem Fall jeweils auf der anderen Seite. Sie standen sich gegenüber, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Wer ist denn jetzt eigentlich besser von beiden? Ist es Musiala, ist es Wirtz? Wir haben, wie gesagt, ein paar Zahlen mal rausgesucht nach diesem Duell. Und klar, die Bayern, die haben insgesamt dieses Spiel dominiert. Entsprechend sind dann auch die Zahlen von diesen beiden Spielern eher für Musiala ausgefallen. Außer die letzten beiden Eckdaten, die sprechen für Florian Wirtz. Also die Laufstrecke, da hat er mehr hingelegt und auch mehr Sprints angezogen. Obwohl er ausgewechselt wurde, aber das ist ja wirklich erst sehr, sehr spät, also in der Nachspielzeit. Und danach, da gab es dann ein sehr schönes Bild von beiden. Die sind ja gut befreundet. Ja, so kann man dann auch noch zusammensitzen. Ne? Die haben ja auch schon gesagt, ach ja, zusammenspielen in einer Mannschaft auf Clubebene hätten wir eigentlich auch nichts dagegen. Ich glaube, der FC Bayern München an sich hätte da auch nichts dagegen. Möchte ja dran arbeiten, dann Florian Wirtz tatsächlich zu den Bayern zu holen, der aktuell aber noch Vertrag bis 2026 hat. Und da musste Vincent Kompany sich natürlich auch gestern zu äußern. Zu Musiala,
pardon. Zwischen die Vereine und zwischen Jamal und eigentlich brauchen wir keine externen Leute dazu. Wir machen das als Familie und wir lösen das schön.
So, jetzt hatte ich den Dreher drin. Also es ging um die Vertragsverlängerung von Musiala. Und natürlich, wie gesagt, sie wollen beide da haben. Der eine soll verlängert werden, der andere geholt werden. Aber das Schöne ist in diesem Fall, was man da raushört, sie machen es, sie handeln es familiär. Und ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was wir, Flo, bestimmt noch ein bisschen besprechen können.
Ja, sehr gerne, weil das fand ich nämlich auch interessant. Natürlich ist das, finden jetzt Gespräche statt mit Musiala, ist doch klar, dass der FC Bayern sich da wahrscheinlich bis an die Grenze des Erträglichen strecken wird, um den zu verlängern, ist auch logisch. Wären sie ja auch wirklich doof, wenn sie das nicht machen würden. Aber das, wir könnten das in der, wir können das, wir machen das familiär. Wir brauchen eigentlich gar niemanden extern. Also so dieses familiäre, dieses mir san mir, was ja oft angeprangert wurde, auch in den letzten Jahren, dass das verloren gegangen sei, bringt jetzt ausgerechnet Vincent Kompany oder Vincent Kompany zurück.
Ja, das waren ja klare Absprachen auch vor Beginn dieser Saison, dass man wirklich sagt, wir müssen diese Dinge, die besprechen wir nicht nach außen, sondern wir behandeln die intern. Und ich glaube, das hat Bayern München immer ausgezeichnet. Das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten anderthalb Jahren. Aber wenn sie das jetzt wieder zurückgewinnen, dann ist das nur gut, weil der FC Bayern, um erfolgreich zu sein, braucht auch Ruhe im Umfeld. Und das haben sie jetzt zurzeit.
Du bist ja fast täglich dabei oder regelmäßig dabei. Merkst du das? Spürst du das? Oder interpretieren wir da jetzt was rein in der Aussage von dem neuen Trainer?
Das spüre ich, das merken wir. Das merken auch die Kollegen, die oftmals auch mit mir dort an der Sebener Straße, ich will nicht sagen campieren, aber wir sind sehr häufig da. Und das merkst du schon im Umfeld, dass es ruhiger wird. Gerade auch in der Transferphase war es so, dass gewisse Dinge auch nicht mehr so schnell an die Öffentlichkeit gekommen sind, wie es sonst der Fall war. Und das gemeinsame Auftreten bis dato jetzt unter dem neuen Trainer ist schon für mich sinnbildlich dafür, dass sie es auch begriffen haben, weil es doch sehr unruhig war in den zurückliegenden Jahren, dass sie jetzt so den Kniff gefunden haben, wie es jetzt auch in Zukunft weitergehen soll. Und das machen sie bisher gut und für uns ab und zu ein bisschen nervig, aber...
Die Pressekonferenzen mit Nagelsmann und Tuchel
waren
für Journalisten etwas
ergiebiger,
dankbarer
ja, als die mit
Kompany, muss man sagen. Aber insofern, aus Bayern-Sicht macht Kompany da alles richtig.
Ja. Ja, und sie haben jetzt, und das sieht man ja auch, da reden wir auch wieder über Kommunikation, jetzt sitzt eigentlich fast bei jeder Pressekonferenz oder bei jeder zweiten sitzt Christoph Freund oder Max Eberl mit dabei. Mhm. Die als Puffer auch da sitzen und wenn es eben halt auch mal andere Themen gibt, die eben auch nicht ein Trainer beantworten muss. Wie oft saß Julian Nagelsmann im Regen alleine auf der Pressekonferenz, musste sich über alle Themen
unterhalten. Musste über Corona und sonst was
genau. Auskunft Tuchel geben. Saß alleine, musste sich über Themen unterhalten und jetzt sitzt eben daneben ein Eberl und ein Freund und die äußern sich dann eben auch zu Themen und das ist auch schon mal ein Sinnbild, dass der FC Bayern München auch dahingehend ein bisschen gelernt hat.
Kann man das eigentlich durchhalten als Trainer, dass man wirklich nur beim Sport bleibt? Dass man sagt, bei so einem Weltclub, der so eine gesellschaftliche Wucht ausstrahlt, dass man das weghält und das andere machen lässt?
Ich glaube, das kommt immer auf den Typ selber drauf an, ob du dich auch noch zu anderen Themen äußern möchtest oder ob du dir bewusst gerade bei Bayern München auferlegst, nur über den Sport zu sprechen. Manchmal sage ich ja immer, dass du, wenn du die Sprache hier so gut sprichst, dass du gut kommunizieren kannst, aber nicht so gut sprichst, dass man zwischen den Zeilen lesen kann, ist das manchmal, glaube ich, auch ein Vorteil in diesem Business. Und das macht ihn momentan auch sehr sympathisch. Das heißt, er kann auch mal in der Antwort etwas in der Oberfläche bleiben, wo ihr vielleicht sagen würdet, Mensch, Julian oder Thomas Tuchel, da kannst du jetzt mal ein bisschen
ganz konkreter werden. Ne?
Konkreter werden.
Xabi Alonso genauso.
Das wird akzeptiert. Aber sein Auftreten in den Pressekonferenzen ab dem ersten Tag, also ich wüsste jetzt nicht, wo man da einen Ansatz finden sollte.
Und die Mannschaft hat das bei der Wiesn zum Beispiel ja sehr registriert. Da saß er als Trainer erst beim Vorstand, ja, und hat dann gesagt, ich möchte jetzt zu meinen Jungs, ja, und hat den Tisch gewechselt. Und das spüren die Spieler, das erleben die. Und da waren Tuchel und Nagelsmann, da geht es nicht darum, besser oder schlechter, da waren die anders. Und nachdem die Bayern jetzt zwei Trainer hatten, die ja auch teilweise sehr wortreich gegenüber der Mannschaft aufgetreten sind, hat man den Eindruck, da ist jetzt gerade jemand, der die Spieler wieder besser erreicht und der in der jetzigen Phase der richtige Trainer für diese Bayern-Mannschaft ist, die auch wieder nach Sicherheit sucht und klaren Ansagen.
Weil er selber noch bis vor kurzem und auf höchstem Niveau gespielt hat, ist das dann in dem Fall ein Vorteil im Umgang mit den Spielern vielleicht, den er hat?
Mit Sicherheit auch ein Riesenvorteil. Ich glaube, dass er, und so kommt er ja rüber, total empathisch ist und auch vielleicht noch ein bisschen die Sprache der Spieler spricht. Er trainiert ja häufig mit den Jungs, also zeigt denen auch noch, wie so Dinge funktionieren.
Noch kann, ja?
Genau. Und wir erinnern uns, das hat Alonso bei Leverkusen oder macht das dort auch. Mhm. Ja, mit den Bällen, die er spielt oder die Pässe oder zeigt, wie es sein muss, die Spieleröffnung oder was auch immer und Kompanie. Und das kommt, macht das auch bei Bayern München und das kommt halt bei den Spielern extrem gut an. Und was wichtig ist, auch die Kommunikation zwischen Kompanie und den Spielern, eben dieses offen und ehrliche, aber interne. Und ich glaube, damit hat er direkt die Spieler gefangen. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel oder eigentlich mit das wichtigste Beispiel ist mit Kim und mit Upamecano, die oft in der Kritik standen, aber er hat ihnen das Vertrauen ausgesprochen und hat gesagt, auch wenn ihr einen Fehler macht, ich halte an euch fest, ihr seid meine gesetzten Innenverteidiger. Mhm. Das war ja im letzten Jahr nie der Fall. Da wurde ja permanent rotiert in der Innenverteidigung, den Licht mal gespielt, dann Upamecano raus, den Kim wieder rein. Niemals hat ein Innenverteidiger wirklich dieses Vertrauen vom Trainer gespürt. Und das Vertrauen spüren sie gerade. Und deswegen performen die beiden, die möchte ich heute mal hier rausheben, extrem gut in den ersten Spielen bei Bayern München.
Und das hat gestern auch Jo Kimmich mal sehr klar und sehr plastisch erklärt, wie stark die eigentlich sind und was die für eine schwierige Aufgabe haben, auch in dem Spielsystem, was Kompanie eben spielen lässt.
Ja, brutal, was die beiden in den letzten Wochen gespielt haben, was die da wegbügeln. Ich meine, die müssen unfassbare Räume verteidigen. Natürlich sieht man das von oben ein bisschen, aber als Spieler fühlt man das nochmal anders, wenn man als Verteidiger irgendwie 50, 60 Meter vor dem eigenen Tor verteidigt und so einen riesen Raum im Rücken hat, da muss er schon eine sehr, sehr große Qualität haben. Vor allem, wenn man bedenkt, das Spiel dann gegen Wolfsburg, wo dann beide wieder so ein bisschen in der Kritik standen. Der Trainer hat beide stark gemacht, auch innerhalb der Mannschaft stark gemacht, nach außen hin stark gemacht und das zahlen sie jetzt komplett zurück. Also beide in den letzten Wochen wirklich in einer herausragenden Form.
Finde ich, erklärt er ganz außergewöhnlich gut und macht klar, wie wichtig das ist, die Unterstützung des Trainers zu haben, gerade bei den beiden Innenverteidigern, die ja doch durchaus in der Kritik standen, immer wieder. Wir machen jetzt 90 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann sprechen wir über das Spielsystem von Kompanie. Da hat sich eine ganze Menge getan beim FC Bayern. Es bleibt weiter interessant. Willkommen zurück in Stahlberg, Doppelpass. Und wir gucken uns gemeinsam nochmal ein paar große Chancen des FC Bayern München an, die dieses Spiel hätten gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Kurz nach der Pause, tolle Szene, Stefan von Serge Gnabry.
Ja, macht eigentlich viel richtig mit der Innenseite, den ersten mit links. Da war der Winkel schon extrem spitz. Bei dem zweiten Abschluss dann mit rechts wird der Winkel noch komplizierter. Im Endeffekt,
daraus ein Tor zu machen, ist unfassbar schwer.
Eine tolle Szene von ihm und Glück natürlich, doppelt Glück in dem Fall für Bayer 04. Noch größer vielleicht die Chance in der 57. Minute. Olise, der auch dem Spiel immer mehr seinen Stempel aufdrückt, Tom?
Ja, ist beeindruckend. Ne? Also wir wussten ja alle, was da für ein Spieler kommt, dass er aber so wenig Anlaufzeit braucht, sich nicht groß akklimatisieren muss und gegen Bremen halt zwei Tore macht, selber vorbereitet, nochmal zwei Assists gibt. Also der Junge belebt das Spiel der Bayern und hebt ja auch nochmal die Konkurrenzsituation, weil jedes Mal, wenn wir die Aufstellung sehen, Olise, Gnabry, ja, wo ist denn der Coman und Sané, ja, ja, und Tell und wer, also das ist schon Qualität.
Und er ist derzeit wirklich klar der Beste, ja, auf der Außenposition.
Absolut.
Also der Einzige, der da, wenn man bei Bayern vom Stammplatz sprechen kann, auf den Außenpositionen, dann ist er derjenige und die anderen
drei genannten kämpfen. Das machen, das also nicht jetzt nochmal vielleicht abbrechen, nee, sondern den, ja, den Blick nach vorne, Abschluss suchen. Also Top-Transfer, oder, Kalli?
Ja, man muss halt einfach sagen, die Mannschaft, ich habe es ja eben in den Werten, Milliarde gesagt, gut, ja nicht von ganz ungefähr, Geld schießt wegen Tore, aber immer häufiger. Wenn ich das nochmal aus der Taktik, aus dem Spielermaterial sehe, ich habe das zweite Spiel von Leverkusen gesehen, da war die Spieldaten ähnlich, wie sie jetzt pro Bayern München waren. Da hatte Leverkusen über 60% Spielanteil, 18-2 Eckbälle. Ich saß dann, er sah, ich so zu, haben die hier noch nie gespielt. Bom, 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 das ging 2-0 stand, das musste eigentlich 4-5-0 stehen. In der 45. Minute schießt, köpft unser eigener Jurenspieler Kevin Campbell, 1-2, der hat noch nie ein Tor geköpft, der stand da am 5-Meter-Raum. Wir waren dann noch in der zweiten Halbzeit. Also
du sprichst von überlegen.
Ich will das nur sagen, dass das mit allem Spielermaterial, mit aller Qualität, hattest du so eine Überlegenheit und hast das Ding 3-2 verloren. Jetzt waren die Münchner sicherlich die überlegene Mannschaft, so wie es sich die letzten Wochen noch abgezeichnet hat. Das ist ja Fußball nicht wie vom deutschen Meister, habe ich schon mal gesagt, wie ein Champions League-Sieger spielen die ja so. Und was du dann, was du jetzt sagst, dann gut, come on, boah, jetzt geht der rein, jetzt, wir haben den noch alles rausgesetzt. Also Sané kommt noch rein, also ja, ja, im Mittelfeld spielen wir Palinja, da denkst du ja, leck mir mal, ah, ne, darf ich ja nicht sagen.
Nee.
Denkst du, das ist komm mit da. Und jetzt warte mal richtig, vielleicht wollte er nicht so Feldsteine anrühren oder Spieß, jetzt hat er hinten mal die Kiste zugemacht, das hängt doch damit zusammen, weil nicht das System irgendwie ein Problem. Du hattest ein paar Spieler in der Defensive, ich nenne es mal, mit Formtipp, aber mit Nachlässigkeiten, Konzentrationsfehler. So hast du dann so Spiele, der Abiot hat, der jetzt ja gesagt hat, nicht, ich mache jetzt, machen wir mal, rühren wir mal Beton an, aber so ähnlich vielleicht. Und das ja hat es im Spiel so ergeben. Und ja, und wir für uns war es glücklich 1-1. Die Münchner waren besser, aber ich entschuldige mich beginnend dafür.
Das muss auch nicht sein. Ja, gebt doch Gas hier. Bei der nächsten Szene, Stefan, muss man mal auf Jo Kimmich gucken, der vor Ausführung des Freistoßes dann ruft. Jamal! Was sieht man da?
Genau, er sieht den offenen Raum und Jamal geht da rein und dann wird das natürlich brandgefährlich. Aber er sieht das und ruft ihm zu, dass er eben tief gehen soll. Mhm. Spielt er perfekt den Ball. Thomas Müller kommt nicht ganz hin, aber das ist auch Jo Kimmich. Also er kennt Situationen, natürlich aufgrund seiner auch Position und Handlungsschnelligkeit, die man hier dann sieht und das dann auch ausführt. Also er bringt auch Leute in sehr, sehr gute Positionen rein.
Sah auch nach einer einstudierten Variante aus, weil Thomas Müller offenbar absichtlich scheinbar im Abseits steht. Genau. Aber dann durch die zweite Aktion eben die Möglichkeit gehabt hätte, da zu schießen. Und Kimmichs Ausstrahlung ist ja gerade, Stefan wird das aus seiner Zeit kennen, wenn der Trainer dir vermittelt, du bist hier Chef. Ich finde, das strahlt Kimmich in jeder Situation, auch aus jetzt. Weil es gibt ja gute Gründe, ihn vielleicht jetzt nach rechts zu stellen, wo alle verletzt sind. Aber der Kompany macht alles, um Kimmich im Zentrum zu halten. Jetzt geht Guerrero mit dem linken Fuß auf die rechte Seite. Genau. Und wie Kimmich da agiert, auch im Spiel, der zieht wieder alle Bälle, der will den Ball, das merkt man schon, dass da auch nochmal eine Wandlung stattgefunden hat.
Ja, also Nationalmannschaft, ja, bei Bayern München hat er schon auch oft auf der rechten Außenbahn gespielt und es war ja immer eine Diskussion hier am Sonntag, ja, ist er in der Zentralen wichtiger und ist es die richtige Position auf, oder auf
aber
der
du rechten? Warst immer klar.
ich war immer klar für die Zentrale, ganz klar. Aber ich habe auch immer gesagt, immer wenn er rechts gespielt hat, hat er die Sache auch gut gemacht. Aber ich weiß, dass er sich persönlich, er braucht diese 100+ Ballkontakte, er möchte das Spiel mitbestimmen. Und ich glaube, die ersten Spiele zeigen auch, dass es die richtige Position ist.
Was vielleicht am deutlichsten ist an Änderungen beim FC Bayern im Spielsystem von Kompanie ist, wie hoch sie pressen, wie stark sie auch ins Gegenpressing gehen. Stefan, wir haben ein paar Szenen rausgesucht, wo man das ganz gut sieht. Das ist schon ein bisschen anders, als es in den letzten Jahren daherkam, ne?
Ja, sie verteidigen ja sofort in der Vorwärtsbewegung und dadurch zwingen sie im Endeffekt den Gegner auch zu Fehlern. Also sie rücken eigentlich mit 2 Viererketten im höchsten Tempo, pressen sie, schieben nach, hier auch die Innenverteidiger sogar, Upamecano in diesem Fall. Und dann hast du als Absicherung eben Kim und Upamecano und hast aber im Rücken auch noch Neuer, der ja auch mit Fußball spielen kann. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also sie pressen extrem in der Vorwärtsbewegung. Und da darfst du dir halt keinen Fehler erlauben. Leverkusen hat ja
versucht. Ein paar Risiken, ne? Auch sowas.
Ja,
ne?
Leverkusen hat ja gestern versucht, eigentlich nicht spielerisch sich zu lösen. Oder,
mit langen Bällen.
Sondern mit langen Bällen auf Boniface, den zweiten. Den haben sie aber nicht festgemacht. Und dann ging es direkt wieder in die andere Richtung. Also ich glaube, dass diese Spielanlage auch die richtige ist für den FC Bayern mit den Spielern, die du hast.
Also wenn du so hoch presst wie die Bayern, dann muss es natürlich davor gut funktionieren. Und ich glaube, momentan ist es tatsächlich so, dass wenn sie in Ballbesitz sind, Pavlovic und Kimmich sich nicht beide von ihrer Position entfernen. Das ist immer die Problematik, wenn beide Sechser offensiv aus ihrer Position rausgehen und dann ist der Raum nicht nur hinter dir hoch zu verteidigen, sondern auch vor dir hoch zu verteidigen. Und ich habe für die Kollegen von Sky dieses Spiel vorbereitet, Leverkusen gegen Bayern, haben wir die Spiele alle angeschaut. Und da siehst du schon, dass mal einer mit nachrückt, aber selten beide ihre Position verlassen. Und das macht es den Innenverteidigern natürlich einfacher, aber trotzdem musst du natürlich auch den Mut haben, so nach vorne zu verteidigen. Oftmals ist es auch sehr, sehr knapp. Aber das ist schon, also dieses Teamwork in diesem Block funktioniert momentan
und
sehr gut.
Und mannorientierter, ne? Sie spielen mannorientierter, ja manchmal tatsächlich 10 gegen 10, Tore raus natürlich, aber dass sie da wirklich Mann gegen Mann verteidigen, das wirkt natürlich, ne, wird einer mal ausgeschwänzelt, es gibt einen langen Ball, dann wird es auch, aber das ist schon, finde ich, auch eine extreme Neuerung unter Kompanie, dieses mannorientierte.
Musst du natürlich auch sagen, bei dem gestrigen Spiel, normal Boniface wie ein Panzer. Der schießt, Wahnsinn, Schusskraft, Genauigkeit, Panzer, schnell, Durchsetzungsvermögen. Der ist also auch gestern, dann, ob es jetzt Kim oder Upamecano war, der ist keinmal vorbeigekommen. Also
ein paar Kopfballduelle gewonnen, aber das war
keine
war's,
entscheidende Szene, weil ich immer sehe, wie das Spiel, ich tippe auch, dass auch der Trainer, also auch als Xabi das vorausgegangen ist, wenn die kommen, Spitze 1, und da war eben Kim und auch Upamecano Dr. Dralle auf die Füße. Der kam nicht durch. Das muss man so sagen, das war auch entscheidend. Naja, also unabhängig.
Und Xabi Alonso hat das nach dem Spiel auch gesagt, was für eine gute bayerische Mannschaft das war und was da vor allem für eine Energie zu spüren war.
Die Energie, die glaubt, das kann man fühlen. Sie glauben und war nicht nur heute, wir haben analysiert die letzten Spiele und sie gehen Vollgas mit dem Ball gegen den Ball. So ja, die Energie ist groß, auch gute Mentalität. So ja, war heute sehr, sehr hart. Wir haben so gemacht. Ein Punkt ist, wir können glücklich und zufrieden sein, aber ja, war ein sehr guter FC Bayern auch.
Das ist dann, Stefan, schon ein Unterschied zum Februar zum Beispiel, ne?
Absolut. Und das hat ja mit dieser Art und Weise, wie sie Fußball spielen und wie es sich verändert hat zur Kompanie, das ist ja der Schlüssel im Endeffekt. Und dass die Gier auch wieder da ist, ja, also das hat ihnen schon wehgetan, eben nicht Deutscher Meister zu werden, mit so einem großen Abstand auch, nur Dritter, noch nicht mal Vizemeister, spielt sowieso in München keine Rolle. Aber da steckt der Stachel noch echt tief. Und ich glaube, das hat man gestern auch in dem Spiel gesehen.
Da ziehen sie alle Motivation draus für diese Saison. Ist deutlich zu spüren auf jeden Fall. Gestern gab es eine Riesenschrecksekunde für alle FC Bayern-Fans, als Harry Kane verletzt vom Feld ging. Und Katharina, du hast jetzt ein paar Neuigkeiten, wie es um ihn steht. Gestern gab es ja schon so vorsichtige Entwarnung. Wie sieht's aus?
Ein exklusives Update aus der medizinischen Abteilung des FC Bayern München. Also nur, um es nochmal auch zu verbildlichen, wie er dann am Boden lag nach diesem Zweikampf mit Amin Adli, nachdem er ja dann, wie gesagt, runtergehen musste. Es war ein schmerzhafter Schlag aufs Sprunggelenk. Und die Untersuchungen heute, die haben eine, Zitat, positive Entwicklung gezeigt. Er wird weiter intensiv behandelt. Okay, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir das Spiel gegen Aston Villa vor der Brust am Mittwoch. Wir interpretieren mal, es sieht gut aus. Sie machen alles, sie geben alles, dass Harry Kane dann tatsächlich auf dem Spielfeld stehen kann. Aber ganz eindeutig können wir es noch nicht raushören. Das sind unsere exklusiven Sport1-Informationen.
Ja, also die Informationen aus der Presseabteilung des FC Bayern München. Es ist zumindest nichts richtig Schlimmes. Ja? Ob das jetzt für Villa reicht oder nicht, ist wahrscheinlich auch nicht kriegsentscheidend für den FC Bayern. Aber wenn so ein Mann, auch wenn er gestern keinen Abschluss hatte, wenn so ein Mann mal länger fehlt, das merkst du dann schon.
Ja, das merkt man auch bei den Bayern, weil sie jetzt diesen klassischen Neuner-Ersatz nicht haben. Da kann man über Thomas Müller diskutieren, über Tell, der ja seine Chance jetzt am Anfang der Saison auch noch nicht ganz so genutzt hat. Aber Harry hatte gestern in der Mixzone persönlich eigentlich schon eine Warnung gegeben. Er hat gesagt, okay, es war sehr schmerzhaft, tut weh, aber...
Ja, aber wenn du dann jetzt bei einer Untersuchung siehst, dass vielleicht doch ein Band angerissen ist oder sonst was...
Ja, aber er klang so englisches Holz.
Ist ja ähnlich wie bei Lewandowski, nahezu unverletzbar, so vom Gefühl. Ja? Ja, also er hat jede Saison seine 30, 32 Spiele mindestens gemacht.
Und wir wissen dann doch, oder? Ein Tape rum, Reuterin rein, dann geht er schon.
Also ich muss ja sagen, wenn ich kein Leverkusen höre, die Art, wie er spielt und wie er auch auftritt, insgesamt, für Fans, für den Verein, würde ich ja, das ist für mich unglaublich, dass so ein großartiger Spieler, auch Sportpersönlichkeit, noch keine Meisterschaft gewonnen hat. Also wenn ich jetzt nicht in einem Duell mit Bayer Leverkusen
wäre, vielleicht ändert sich das dieses Jahr.
Dem gönne ich mal einfach diesem Mann eine Meisterschaft. So wie der auch drauf tritt im Mannschaftsumfeld, oder?
Ja,
total. Wir sprechen gleich weiter über Bayer 04 Leverkusen, aber schauen auch auf das Spiel Wolfsburg gegen Stuttgart. Da gab es ja durchaus ein paar Diskussionen rund um Sven Jablonski, den Schiedsrichter, der da einen Fehler gemacht hat, gelb-rot für Karasor, obwohl er gar nicht gefoult hat. Später dann eine direkt rote Karte nochmal nach VAR an sich zurücknehmen musste. Er ist gleich bei uns in der Runde und Sebastian Hoeneß hat da eine klare Meinung.
Wenn er ihn trifft, ist das Verletzungsrisiko sehr groß, dass der Spieler möglicherweise nicht weiterspielen kann, möglicherweise ausfällt. Und ich möchte darauf einfach nicht warten. Und deswegen muss für mich ein Schiedsrichter dort eingreifen. Und deswegen ist es für mich rot.
Gleich sprechen wir mit Sven Jablonski. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass er heute Morgen zu uns hier nach München gekommen ist. Jetzt gut aufpassen, wir drücken die Daumen fürs Gewinnspiel. Es lohnt sich wie immer mitzumachen und gleich melden wir uns zurück im Stahlberg. Doppelpass, bis dahin. Der Sonntag nach dem absoluten Topspiel der Bundesliga nach Bayern gegen Bayer 04. Bei uns hier im Stahlberg. Doppelpass. Und ein bisschen was ist uns noch aufgefallen bei diesem Spiel, Katharina, vor allem in der Anfangszeit. Leverkusen ziemlich auf Zeit gespielt. Ne? Mhm. Immer das Spiel, den Rhythmus unterbrochen.
Da wurde tief in die Trickkiste gegriffen vom Kapitän von Bayer Leverkusen. Wir schauen uns mal ein paar Bilder an. Wir haben zwei Szenen rausgesucht. Das hat sich alles schon innerhalb der ersten 15 Minuten ereignet, was wir da jetzt dann gleich sehen. Also da wurde wirklich das Spiel verschleppt. Da wurde geguckt, auch wie können wir denn die Bayern ein bisschen entnerven. Da hat dann übrigens auch jemand sehr passend, wie ich finde, dazu getwittert. Leverkusen muss jetzt schon mit Zeitspiel anfangen, um sicherzustellen, dass es später genügend Nachspielzeit gibt. Ja, ganz nett, ne? Wir wissen ja, wie gut sie damit eigentlich umgehen können. Also das war nur eine Szene, die wir jetzt hier gesehen haben. Und dann gibt es noch eine, wo sich Radetzky hier mit Tabsoba den Ball dann auch noch hin und her wirft. Ja, und dann gab es die erste Ermahnung. Nee, so geht das nicht. Können wir nicht so machen. Also für Außenstehende, die es nicht mit der Werkself halten, sicherlich sehr unterhaltsam. Für alle, die es mit Leverkusen halten, ein bisschen schwierig. Aber wir haben dann im Nachgang auch nochmal nachgehört, war das denn jetzt Absicht? War das denn wirklich eine taktische Maßnahme? Und das hat Robert Andrich dazu gesagt.
Ich glaube, so ein Spiel braucht immer so ein paar Taktiken, immer so ein bisschen auch das Spiel zu verschleppen, weil natürlich Bayern immer gerne den Rhythmus hoch haben möchte, immer wieder schnell spielen möchte. Und das sind natürlich immer Situationen, wo du das Spiel ein bisschen beruhigen kannst. Und da gehört der Abschluss auch dazu.
taktische Finesse oder Unfairness? Was ist es denn nun eigentlich?
Ja, will ich mal unseren Oberexperten Stefan Effenberg fragen.
Ich glaube, wir haben heute wichtigere Themen. Das gehört zum Fußball dazu, das ist ganz normal.
Ja? Hat es dich genervt?
Ich unterstreiche es. Als Ehemaliger weiß ich, dass es dazugehört. Aber jetzt so auf der Tribüne habe ich dann auch gedacht, klar, ich weiß, warum sie es machen, aber ein bisschen nervig fand ich es dann doch.
Du musst das machen, um den Rhythmus der Bayern zu brechen?
Ja, in einem gewissen Rahmen. Und ich fand, das war absolut im Rahmen. Es hat bloß keinen Rhythmus gebrochen.
Ja, das hat nicht funktioniert, so richtig. Ja. Das stimmt. Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir zu unserem nächsten Gast. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist, der FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski. Nochmal herzlich willkommen. Setz dich gerne hin. Gestern Wolfsburg-Stuttgart gepfiffen, danach nach Hause gefahren, Bremen, die Ecke. Dann heute Morgen, wann aufgestanden, um hier pünktlich da zu sein?
Kurz nach vier, aber ich hätte, muss ich ehrlich sagen, sowieso nicht lange geschlafen. Wenn man, egal ob als Schiedsrichter oder als Spieler, wenn man einen Fehler macht, man ärgert sich selber immer am meisten. Mir war es aber wichtig, heute und aber auch gestern, nach dem Spiel nicht die Schiedsrichterkabine zu verschließen und zu sagen, ich äußere mich nicht, sondern mir war es wichtig, wenn man einen Fehler macht, dass man dazu steht und das sich auch stellt.
Ehrt dich sehr. Sven, wir gucken uns das gleich mal an und das ist ja hochinteressant wahrscheinlich, was da für unterschiedliche Meinungen hier auftauchen bei uns in der Runde. Wir sind bei unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Und damit wir eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben, schauen wir uns das nochmal an. Die entscheidenden Szenen aus dem 2:2 Wolfsburg gegen Stuttgart.
VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart. Offen, umkämpft. Der Spielstand 1:1. Bis zur 63. Minute ein ganz normales Bundesligaspiel. Danach wird es ein Schiedsrichterspiel. Sven Jablonski schickt den Stuttgarter Karasor mit Gelb-Rot vom Platz, obwohl die Wiederholung zeigt, dass der Platzverweis absolut unberechtigt ist. Denn nicht Karasor begeht das Foul, sondern sein Wolfsburger Gegenspieler. Problem? Der VAR darf diese klare Fehlentscheidung nicht überprüfen. Platzverweise nach Gelb-Rot gehen den Kölner Keller nämlich gar nichts an. Jablonskis Fehlentscheidung bleibt als Tatsachenentscheidung bestehen. Besonders bitter, der VfB kassiert Minuten später in Unterzahl das 1:2. Die Fehlentscheidung wird spielentscheidend. Und nur 5 Minuten später, vermeintlich harter Zweikampf im Mittelfeld und Jablonski zeigt glattrot gegen den Wolfsburger Amura. Diesmal greift der VAR ein. Jablonski schaut sich die Szene minutenlang an und nimmt die rote Karte schließlich zurück. Jablonski korrigiert seinen zweiten Platzverweis selbst.
Er entscheidet sich, eine rote Karte zu geben. Und dann muss es eine klare Fehlentscheidung sein, dass du das Ding zurücknimmst. Ist es für mich nicht. Warum? Weil mit sehr hoher Intensität, ohne Aussicht, den Ball zu treffen, von hinten, seitlich von hinten in den Ball gegangen wird. Wenn er ihn trifft, ist das Verletzungsrisiko sehr groß, dass der Spieler möglicherweise nicht weiterspielen kann, möglicherweise ausfällt. Und ich möchte darauf einfach nicht warten. Und deswegen muss für mich ein Schiedsrichter dort eingreifen. Und deswegen ist es für mich rot.
Doch der VfB bleibt in Unterzahl und nur eine überragende Moral und Dennis Undaff verhindern, dass die Schwaben mit leeren Händen nach Hause fahren müssen. Trotzdem überschattet diese klare Fehlentscheidung das Spiel, die logische Konsequenz. Bei Platzverweisen aller Art muss der VAR eingreifen dürfen.
Das wäre unsere Forderung. Würdest du da mitgehen, Sven?
Ja, zuallererst muss ich sagen, bevor ich über Erweiterung, Thema VAR-Protokoll spreche, muss ich sagen, als erstes die Reihenfolge ist, als Schiedsrichter auf dem Platz muss mein Anspruch, und das ist mein Anspruch, jede Entscheidung auf dem Platz richtig zu entscheiden. Jede Wahrnehmung muss richtig sein. Und wäre gestern die Entscheidung richtig gewesen, würden wir heute darüber nicht sprechen. Das an erster Stelle. Dann kommt, sag ich mal, erstmal lange nichts. Und dann, klar, bin ich ehrlich, hätte ich gestern die Chance gehabt beim Feldverweis, weil die andere Mannschaft spielt dann in Unterzahl weiter. Rote Karte kannst du eingreifen direkt, bei einer gelb-roten Karte nicht. Gleiche Konsequenz, die Mannschaft spielt in Unterzahl weiter. Klar hätte ich mich gefreut, wenn ich rausgehe und hätte in einer Sekunde gesehen, Treffer war da, aber genau anders, hätte ich sofort den Fehler korrigiert.
Das ist ja ein Bekloppter.
Muss man ändern?
Ja. Ja, das ist doch bescheuert. Wenn ich sage, bei Rot ist das. Bei Rot ist das Kamerabild erlaubt und bei Gelb Rot nicht. Wer auf die Idee gekommen ist, der muss es mal untersuchen lassen oder rausschmeißen aus dem Verband. Das ist doch völlig unlogisch, oder? Das ist ja der Unterschied, spielentscheidend, ob der Mann es drauf oder nicht, bei Rot oder Gelb Rot. Warum soll man bei Gelb Rot nicht gucken dürfen?
Ich kann den Unmut total verstehen und bin grundsätzlich auch, wie immer, völlig bei dir, Kalli. Ich glaube, andersrum muss man es einmal überdenken. Denn wenn man sagt, man gibt Gelb-Rot auch für den VAR frei, und würde mich deine Meinung auch total interessieren, dann bedeutet das ja auch, dass er eingreift, wenn Gelb-Rot erforderlich ist. Ja, das heißt, nehmen wir an, ein Spieler hat Gelb und begeht einen Foul und das Spiel geht weiter. Dann haben wir plötzlich einen VAR, der sich auch beim Schiedsrichter meldet und sagt, das Foul ist irgendwo zwischen Gelb und Rot. Da der aber schon Gelb hat, wäre es eine Ampelkarte. Das heißt, wir bekommen auch noch mal mehr Szenen dazu, in denen der VAR plötzlich auch mit im Spiel wäre. Und grundsätzlich, glaube ich, wären wir ja eigentlich alle froh, wenn er sich häufiger raushalten würde und wir es eher ein bisschen zurückdrehen mit dem Eingreifen. Darum, ich kann die Wut verstehen, jetzt hier, man sagt, Spiel entscheiden, Rot ist Rot, aber ich finde, man muss auch einmal überlegen, dass es dazu führt, dass es deutlich mehr Szenen gibt, wo möglicherweise die Schiedsrichter rangeholt werden. Dann müsst ihr entscheiden, war das jetzt vielleicht doch eine gelb-rote Karte? Also kann auch wieder alles länger dauern.
Ja, das ist absolut richtig. Wenn jetzt in dem Fall ein Spieler auch eine gelbe Karte hat. Und
das war ja so bei Maxi Arnold, der hatte gelb. Ja?
Genau, und wir haben eine Szene, ein Spieler hat eine gelbe Karte und es hat zur Folge, es ist gelb-rot und ein Schiedsrichter gibt das nicht. Das heißt, müsste der VR ja auch, der müsste ja jede Szene bei jedem Spieler, der schon gelb hat, müsste er potenziell ja überprüfen, wäre das eine klare gelb-rote Karte gewesen. Das heißt, bei jeder Situation würde er prüfen, ist das gelb-rot, ist das nicht. Das dauert halt dann auch noch länger und das will man ja eigentlich auch nicht. Das ist halt die andere Seite.
Setz da mal Ex-Profis rein, dann dauert es nicht so lange mit der Entscheidung.
Meinst du?
Dann bin ich nicht sicher.
Aber wie siehst du das, Robin?
Also sollte man da nochmal ran oder ist das Argument von Matti doch sehr stark?
Das Argument von ihm ist dann stark, wenn wir das tatsächlich beides miteinander verknüpfen. Aber jetzt ich als, in dem Fall als Fan, kann viel mehr damit leben, wenn wir einmal einen Platzverweis nicht ausgesprochen haben. Es geht 11 gegen 11 weiter, als einen unberechtigten Platzverweis wie jetzt und gehst in Unterzahl weiter. Mhm. Es wäre natürlich eine Konsequenz, es zu verknüpfen, aber man muss es ja deswegen nicht tun. Ja. Für mich ist auch, wenn man diese zwei Situationen sieht, beim zweiten wundere ich mich, dass der VAR eingegriffen hat, weil du selber hast du eine Weile gebraucht, um für dich zu entscheiden, ist es eine rote oder nicht. Dementsprechend kann es keine klare Fehlentscheidung gewesen sein. Sonst hättest du ja gleich gesagt, oh, falsch. Ja. Und dementsprechend hätte er da überhaupt nicht eingreifen.
Lass uns den zweiten trotzdem nochmal zurückstellen, weil wir beim ersten nochmal bleiben wollen. Wir gucken uns die Szene nochmal gemeinsam an. Mhm. Und Sven, du hast ja ganz offensichtlich diesen Kontakt, diese Berührung, dieses Foulspiel wahrgenommen, nur falsch wahrgenommen, falsch rum.
Genau, der Kontakt, der da ist, ich habe genau den Treffer gesehen und für mich war dann auch klar, aus meiner Perspektive, von meinem Blickwinkel, das ist Foulspiel und gelb.
Du stehst ja nicht schlecht da,
genau,
ne?
Genau, ich habe aber gedacht, dass halt Arnold gefoult wird und als ich gepfiffen habe, ich habe den klaren Treffer gesehen mit dem Fuß, habe ich gepfiffen, für mich war klar, hier gibt es gelb. Der Spieler ist auch direkt zu Boden gegangen, hat sich am Knöchel gehalten, brauchte eine Behandlung und ich habe dann eigentlich auch in dem Moment gedacht, meine Wahrnehmung, die ich auf dem Platz hatte mit diesem Treffer, ja, das Bild ist rund. Und im Nachhinein, dann, als ich in der Kabine nach dem Spiel es gesehen habe, habe ich festgestellt, es war genau andersrum, es war genau der andere
Sprichst
Spieler.
Sprichst du mit den beteiligten Spielern in der Situation?
Ja, ich versuche grundsätzlich mit
den Spielern zu sprechen, gerade wenn es rote Karten sind, gelb-rote Karten, so spielentscheidende Situationen.
Schon, ja.
Klar.
Also überraschend übrigens, dass, weil wir Arnold gerade einmal thematisiert haben. Ja? Also ein Spieler, wir sehen jetzt, es war kein Foul an Arnold, trotzdem bleibt der Spieler liegen, fordert eine Behandlung ein. Also da sehen wir auch, wie schwer es den Schiedsrichtern gemacht wird, dass offenbar Arnold hier sich nicht sauber verhalten hat, sondern darauf gesetzt hat, da eine Strafe zu provozieren. Und das gehört zum Gesamtbild genauso dazu, bevor wir jetzt nur sagen, VAR ja, nein, sondern der Spieler hätte da mit einem anderen Verhalten sicherlich auch...
Carrasco, dem da der Knöchel punktiert wird, der bleibt stehen. Arnold fällt als also das ist schon...
Ganz, ganz schwach von Maxi Arnold, muss ich wirklich sagen.
Und leider Gottes macht das ja die Sache den Schiedsrichtern so schwer, denn sie täuschen den Schiedsrichter, weil er hatte die falsche Wahrnehmung, aber sieht natürlich die Reaktion von Maxi Arnold, der theatralisch, ohne einen Treffer, sondern er steht ja auf dem Knöchel von dem Stuttgart-Spieler, theatralisch zu Boden geht, sich da rumwälzt, eine Behandlung braucht. Sag mir mal bitte, wofür braucht der da eine Behandlung?
Luftzug.
So. Aber jetzt kommt der Schiedsrichter in die Situation, muss in Sekundenschnelle entscheiden, entscheidet hier falsch, das hast du ja auch zugegeben, aber das Spiel, was manche Spieler dann spielen in den Zweikämpfen, das ist unterste Schublade.
Aber und ich bin auch ehrlich, da muss ich dich auch in Schutz nehmen, die erste Situation in Real, die durchgelaufen ist.
Ja, da siehst du es auch nicht direkt.
Da siehst du es doch auch nicht direkt, sind wir auch mal alle ganz ehrlich. Ja. Wir haben alle gespielt und so, aber diese Situation, bin ich ja komplett bei dir, dass du das in dem Moment auch so bewertest und das eben dann auch für Arnold entschieden hast in dem Moment. Und dann ist ja auch richtig, dass der VAR dann da einschaltet. Aber jetzt hier in dieser normalen Situation, so jetzt sag mir mal einer, der aus dieser Entfernung erkannt hat, du stehst ja auch im Rücken von Arne, also so ganz klar ist das Trefferbild auch nicht zu sehen. Also von daher würde ich das jetzt gar nicht so als diese Riesenfehlentscheidung, die du da in dem Moment getroffen hast, bewerten.
Wann, Sven, erfährst du im Spiel, dass die Entscheidung falsch war? Sagt dir das irgendwann jemand oder hast du es nach dem Spiel erst erfahren?
Also während des Spiels haben die Mannschaften ja schon bei den Bänken ja auch ein Tablet und man kriegt auch da schon Reaktionen mit, dass die, dafür brauchen wir eine Sekunde, dass man sieht, dass der Treffer war da, war umgekehrt. Da kriegt man schon ein Gespür. Aber natürlich habe ich auch, um das zu wissen, beim Videoassistenten nachgefragt, war das richtig oder nicht? Ja, weil wenn das richtig ist, sagst du, richtige Wahrnehmung. Wenn es falsch ist, ärgerst du dich natürlich extrem.
Trägst du das dann ein bisschen mit dir rum in so einem Spiel noch eine Weile oder kannst du es abhaken?
Als ich angefangen habe als Schiedsrichter, war das sehr schwer. Wenn du einen Fehler gemacht hast, auch im Spiel oder ein komisches Gefühl hattest, dann warst du für die nächste Szene blockiert und dann warst du nicht mehr frei. Und jetzt mittlerweile bin ich über 20 Jahre Schiedsrichter. Es ist ein Lernprozess, dass du das dann abhakst. Auch ja, wenn das schwerfällt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil du dich über dich selber ärgerst. Weil du sagst, das kann doch nicht sein. Ne? Aber du hakst das ab und musst dann auch frei sein für die neuen Situationen, weil du bist noch über eine halbe Stunde gestern dann auf dem Platz. Kommen noch so viele
Szenen. Und da kam mir dann noch eine Szene, die auch nochmal recht herausfordernd war, nämlich 74. Minute, die rote Karte für Amoura nach diesem Einsteigen gegen Leveling. Warum war für dich in dem Moment klar, direkt rot?
Für mich hatte der Spieler keine Chance auf den Ball und ich habe auch gedacht, auf dem Platz, der trifft ihn, der berührt ihn. Und da hätte es für mich auch keine Rolle gespielt, wenn er keine Chance auf den Ball hat, sondern nur von hinten seitlich kommt, ob er mit den Stollen oder ob mit dem Spann, wenn er den Spieler da so wegräumt, dann wäre es für mich rot gewesen. Mhm. Und dann teilte mir Videoassistent aber mit, dass da gar keine Berührung vorlag, gar kein Kontakt. Und dann ist diese Brutalität, sag ich mal, nicht gegeben. Mhm. Und dann habe ich von rot auf gelb geändert.
Kurze Frage. Die Tatsache, dass Leveling gleich zu Boden geht, spielt das auch eine Rolle? Weil normal könntest du ja auch denken, wenn es keine Berührung gibt, warum läuft er nicht weiter? Das ist ja eine Kontersituation für den VfB. Spielt das für dich auch eine Rolle? Zu beobachten, wie verhalten sich die beteiligten Spieler?
Also ich muss erstmal das beurteilen, was ich sehe. Ich habe einen Kontakt gesehen und war dann natürlich auch schlüssig mit dem Fallmuster, weil ich gesagt habe, ich habe einen Kontakt gesehen. Warum soll er sich fallen lassen? Wenn er nicht berührt wird, kann der Spieler ja weiterlaufen. Und das war dann auch schlüssig im Gesamtbild. Ich sehe einen Kontakt, er lässt sich fallen, da muss es rot sein. Mhm. Und deswegen war ich auch so lange draußen, als der Videoassistent mir mitgeteilt hat, da war gar keine Berührung. Musste ich mir da wirklich zeigen.
Was würdest du glauben, wie lange warst du draußen?
Zu lange.
Es war eine Minute 55. Und wie oft hast du es dir angeguckt? Was tippst du? 20 Mal. Viel, ne? Ja, aber du wolltest dir halt so, 1000% sicher sein, oder?
Genau, also wenn du auf dem Platz die Wahrnehmung hast, ist ein Kontakt, du entscheidest eine rote Karte, ist eine spielentscheidende Situation, dann bist du in dem Moment sicher. Und wenn du rausgehst und ein Bild gezeigt bekommst, dass gar kein Kontakt vorliegt, aber im ersten Bild sah das schon noch nach Kontakt aus, deswegen habe ich gesagt, zeig mir bitte eine andere Kameraperspektive, da muss ich mir die Zeit nehmen, weil wenn ich dann von der Review Area zurückkomme, dann kann ich nicht einen Fehler machen. Das ist eine große Verantwortung und deswegen habe ich mir die 30 Sekunden, sag ich mal, mehr Zeit.
Da kannst du aber ganz ruhig bleiben. Ich habe das jetzt 6-7 Mal geguckt und hat das Bild, sitze heroisch und kann das mit, du bist ja in Hektik und in Anstrengung, hätte ich gesagt, hatten berührt, hatten nicht. Ich hätte es jetzt hier beim 5-mal gucken und nicht 100% entscheiden können. Und dann ist halt um Platz in der Hektik alles natürlich noch viel schwerer. Ich hätte jetzt in 5 Minuten nicht sagen können, das ist 100%.
Was ist denn mit der Hoeneß-Argumentation?
Das muss ich einfach so sehen.
Das ist nämlich auch ein Thema.
Was ist mit der Hoeneß-Argumentation, der Versuch ist strafbar? Sagst du dann, das war nicht der Versuch, den Spieler bös zu faulen? Wo ist da die Grenze zwischen, muss erst ein Unglück passieren, bevor man eingreift und die Aktion ist so verantwortungslos, fahrlässig, dass man trotzdem mit der härtesten Strafe reagieren muss?
Genau, also der Versuch ist strafbar, beispielsweise im Spucken oder im Schlagen bei Tätlichkeiten. Da ist der Versuch schon strafbar, da braucht er ihn gar nicht treffen, dann ist eine rote Karte. Und das war jetzt hier, wenn gar kein Kontakt vorliegt, das war eher mehr so eine seitliche Grätsche, sag ich mal, mit seiner Art, mit der Spielweise hat er schon verhindert, dass er weitergespielt hat, deswegen war das, sag ich mal, eine gelbe Karte, aber wenn gar kein Treffer vorliegt.
Ja, aber wenn er nicht hochspringt, er sieht ja auch, dass der von der Seite angenagelt kommt und er hatte nur ein Ziel, den Konter unterbinden, egal was es kostet. Genau. Und wenn Leveling nicht hochspringt,
dann rappelt es. Ja, okay.
Ist der eine Saison raus. Und deswegen.
Absolut. Deswegen
kann ich da auch die erste Entscheidung. Also, ich persönlich war ja auch kein Kind von Traurigkeit auf dem Platz, habe auch gerne mal einen Viererbob gemacht. Aber in dem Fall kann ich sogar die Entscheidung nachvollziehen mit der roten Karte.
Ja. Marzipanös und den Viererbob gemacht.
Muss ich jetzt mal, oder?
Nee, ich gebe von meinem Geld nach wie vor. Nein, bleib sitzen. Nein, wirklich. Stefan, aber nach Ansicht der Bilder, auch wenn es lang gedauert hat, hat er dann da die richtige Entscheidung getroffen aus deiner Sicht?
Ich bin bei ihm, er hat die richtige Entscheidung getroffen, in meinen Augen auch dann auf Gelb. Eben, das ist so ein Zweikampf, wo du dann Gelb gibst, das ist für mich keine rote Karte, weil wenn du sagst, hätte und wäre und hätte der nicht dieses, jenes, welches gemacht in der Aktion, dann wäre das passiert, ist ja nicht. Fakt ist, er hat ihn nicht getroffen, das hat er sich angeschaut, hat die rote Karte zurückgenommen, hat Gelb gegeben. Von daher für mich persönlich die richtige Entscheidung gewesen von ihm.
Jetzt wollen wir mal hören von Katharina, wie der VfB Stuttgart mit dieser ganzen Sache jetzt in der Folge weiter umgehen will. Da gibt es offensichtlich Neuigkeiten.
Und möchte da, das wird sich wahrscheinlich schon der eine oder andere gedacht haben, Einspruch einlegen gegen diese Entscheidung. Hat Folgendes dazu geschrieben. Der VfB legt im Namen seines Kapitäns Atakan Karasor beim DFB Einspruch gegen die gelb-rote Karte ein, die er im Bundesligaspiel des VfB beim VfL Wolfsburg gesehen hatte. So, und das hier ist aber die eigentlich schöne Nachricht, die wir dann nochmal zeigen wollten, von dem Spieler selbst, der Folgendes gepostet hat. Um ehrlich zu sein, ich brauchte nach der heutigen Situation etwas Zeit zum Nachdenken, aber am Ende möchte ich betonen, Fehler passieren, das ist menschlich, nicht nur im Leben, sondern auch im Fußball. Ich habe nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter gesprochen, er hat sich für seinen Fehler entschuldigt und ich habe seine Entschuldigung angenommen und bitte lasst persönliche Belästigungen, Beleidigungen und Hass weg. Das ist nicht das, wofür der VfB steht. Ich finde, eine Nachricht, für die es Applaus verdient. Sehr schön.
Schön, dass er das auch nochmal öffentlich macht, auch für dich.
Absolut, wir haben uns gestern nach dem Spiel dann auch gesehen und absolut lobenswert. Und auch gestern, ich habe noch nach dem Spiel mit Sebastian Hoeneß auch noch mit weiteren Verantwortlichen von VfB Stuttgart gesprochen. Und auch da muss ich sagen, absolut lobenswert. Wir haben sehr, sehr respektvoll gesprochen nach dem Spiel und uns danach auch die Hand gegeben. Und ich finde, so unter Sportsmännern, so offen und ehrlich und auch die Kommunikation gestern fand ich sehr respektvoll. Also von daher sehr gut. Ja.
Finde ich auch sehr gut. Kalli, glaubst du, es gibt eine Chance für den VfB Stuttgart, dass so ein Einspruch dann gegen eine Sperre erfolgreich ist?
Ich würde sagen, die Chancen sind klein. Also der das entscheidet vom Verband, der muss sich an die Satzung halten. Ich bin jetzt im Detail nicht so drin, wie jetzt die Satzung aussieht. Ich habe ja nur eingangs gesagt, das war für mich das Idiotische ist, dass Gelb zum Beispiel nicht herbeigezogen werden kann. Die Kamerabilder, das würde dem Schiedsrichter helfen und würde auch dem Fairplay des Spiels helfen, auch für die Rechte urteile. Ich kann diese Entscheidung oder diese Maßnahme eigentlich nicht verstehen.
Es wäre halt wirklich eine Entscheidung mit gesundem Menschenverstand, wenn man jetzt einfach sagt, eine zusätzliche Sperre ist albern, nachdem wir alle gesehen, was da passiert ist. Stuttgart war durch die Fehlentscheidung betroffen während des Spiels. Und ob es jetzt in der Satzung die Formulierung gibt, nach einer gelb-roten Karte muss mindestens ein weiteres Spiel Sperre erfolgen. Ich glaube, genauso wie Karasor hier vorbildlich und mit Fair Play agiert, hätte keiner in der Bundesliga was dagegen, auch nicht der nächste Gegner des VfB Stuttgart, hoffe ich mal, zu sagen, da noch eine weitere Sperre, ist doch albern, wir haben es doch alle gesehen.
Ja, also das wäre wünschenswert, glaube ich, aus Sicht aller Fußballfans. Ob es so kommt, werden wir abwarten müssen. Auf jeden Fall, du hast gesagt, im Sinne des Fair Plays, im Sinne des Umgangs miteinander, finde ich, ist es auch sehr, sehr lobenswert, dass sich Sven Jablonski heute hier zu uns in die Runde gesetzt hat. Einer unserer besten, immer noch jungen Schiedsrichter, FIFA-Schiedsrichter mittlerweile. Und so eine Fehlerkultur, wie du sie jetzt in dem Fall vorgelebt hast, ist sicherlich vorbildlich. Danke für den Besuch. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir machen gleich weiter hier bei uns in der Runde mit der großen Frage, wer sollte eigentlich die Nummer 1 im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft werden, nachdem sich Marc-André Ter Stegen so schwer verletzt hat, Neuer zurückgetreten ist, ist das ja vakant. Bin sehr gespannt, was wir hier für ein Meinungsbild erzeugen. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Zurück in München. Zum Stahlberg-Doppelpass. Und jetzt geht es um die Torhüterposition in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Infos dazu gibt es gleich von Katharina Kleinfeld.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Ja, Mensch, was für eine bittere Geschichte für Marc-André Ter Stegen. Gerade zu neuen Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft erkoren und dann fällt er jetzt so lange aus aufgrund einer schweren Knieverletzung. Mindestens 8 Monate davon ist die Rede, also das sieht nach dem Rest der Saison aus. Und jetzt machen sich natürlich die Männer, die dahinter kommen, berechtigte Hoffnung. Wen haben wir denn da alles? Da sind einige Gute mit dabei, das hatte Manuel Neuer gestern Abend dann darauf angesprochen, auch nochmal gesagt. Wir fliegen mal ein bisschen durch. Alex Nübel, der kommt wahrscheinlich den meisten als erstes in den Sinn. Bei Stuttgart überragende Leistung letzte Saison vor allem gezeigt. Er saß bislang bei der Nationalmannschaft nur auf der Bank, also noch kein Länderspiel wirklich absolviert. Dann haben wir Oliver Baumann, starker Rückhalt bei den Hoffenheimern. Kevin Trapp gerade verletzt. Der stand ja zuletzt vor knapp einem Jahr im Tor der deutschen Nationalmannschaft im November 23. Dann haben wir Bernd Leno, den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Und ja gut, Manuel Neuer, den muss man vielleicht ja irgendwie auch noch auf der Rechnung haben. Auch wenn er gestern Abend noch mal gesagt hat, nee, das Ding ist eigentlich für mich durch. Aber meine Güte, ein Rücktritt vom Rücktritt, das haben wir doch auch schon in der Nationalmannschaft erlebt.
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Stefan, was glaubst du, worauf läuft es raus in der deutschen Fußballnationalmannschaft auf dieser wichtigen Torhüterposition?
Also ich glaube, Neuer können wir schon mal rausnehmen. Das wird nicht passieren. Ich glaube, das wird ein Kampf zwischen Nübel und Baumann. Trapp wird natürlich auch diese Möglichkeit nochmal versuchen zu nutzen, ranzukommen. Und Leno noch als Backup. Ich glaube, das sind so die, ich meine, das, was Katharina gerade gesagt hat, auch in der Reihenfolge, so würde ich sagen, geht es auch raus. Aber muss dazu sagen, Ter Stegen, natürlich erstmal beste Genesungswünsche von hier und von mir auch persönlich. Wir haben ja die Zeit gehört, ungefähr um die 8 Monate. Das heißt im Umkehrschluss, er ist im nächsten Sommer Vorbereitungen für die neue Saison dann wieder an Bord. Es ist kein Turnier, was ihn dann natürlich in die Karten spielt. Und dann, wenn er bei 100% ist, wird er auch wieder die Nummer 1 dann sein.
Diese Diskussion hatten wir ja bei der schweren Verletzung von Manuel Neuer auch. Keiner wusste, wie gut, wie fit er wieder zurückkommt. Auch das ist ja, wir wünschen ihm nur das Beste, bei Marc-André ter Stegen nicht anders. Eine Patellasehnenverletzung ist was sehr, sehr Ernstes. Glaubst du, dass Manuel Neuer, wenn der Druck größer wird, vielleicht, wenn Deutschland ruft, so standhaft bleibt und sagt, nee, meine Nationalmannschaftskarriere ist vorbei? Oder könnte er sich das nochmal überlegen, wenn es dann Richtung Turnier geht und man sieht, jetzt mit, ich sag mal, Nübel und Baumann, das ist uns vielleicht zu dünn?
Ich glaube, wenn Julian Nagelsmann um Neuer kämpfen würde, dann würde Neuer auch bereit sein, seinen Rücktritt zurückzunehmen und wieder spielen. Denn das ist ja offenbar in dieser Woche nicht passiert. Also Nagelsmann hat sich ja offenbar in dieser Woche nicht um Neuer bemüht, was sein gutes Recht ist. Ich persönlich finde es immer richtig, wenn der Beste spielt. Mag ein bisschen schlicht klingen, aber damit macht eine Nationalmannschaft in der Regel gute Erfahrungen. Wir haben mit Manuel Neuer einen Torwart, der besser ist, finde ich, als die anderen gerade genannten. Und ich fände es richtig, wenn der Bundestrainer nochmal richtig um Neuer kämpft und sagt, wir brauchen dich jetzt, wir brauchen den Besten im Tor. Und gibt es da eine Chance, dass du nochmal zurückkommst?
Wie siehst du das denn, Robin?
Ich glaube, dass man jetzt einen Kampf um Manuel Neuer, natürlich gleichzeitig ein großes Misstrauensvotum gegenüber Torhüter wie Oliver Baumann und Nübel sind oder Kevin Trapp und Leno, das nicht notwendig ist. Natürlich, wenn das Turnier vor der Tür steht und Ter Stegen ist nicht fit, und man hat den Eindruck, die anderen sind nicht in diese Rolle reingewachsen, kann man drüber nachdenken. Aber ich glaube, dass die anderen Top-Torhüter sind. Bei mir hätte Oliver Baumann die Nase vorne, weil er eben bei einem Club, der eben nicht oben an der Tabellenspitze steht, sondern unter Dauerbeschuss immer steht, über Jahre Top-Leistungen gebracht. Nicht nur als Torhüter in der Kernkompetenz, sondern bei immer höher pressenden Mannschaften, auch mit seinen fußballischen Qualitäten, was Manuel Neuer auch hat. Und ich glaube, es gibt momentan noch keinen Grund, diesen Torhüter über den Umweg, um Manuel Neuer zu buhlen, das Misstrauen auszusprechen.
Das ist ein valides Argument. Wir sprechen da gleich weiter drüber. In 30 Sekunden sind wir wieder zurück und ich frage dann, müsste man nicht jetzt schon auf den Mann der Zukunft, auf Alex Nübel eher setzen? Gleich geht's weiter. Da sind wir schon wieder bei uns in der Runde. Ja. Ich habe das so ein bisschen angesprochen. Würde es nicht Sinn machen, jetzt dem Mann der Zukunft gleich das Vertrauen auszusprechen, Alex Nübel, der eben noch deutlich jünger ist als zum Beispiel Oliver Baumann, der auch einfach wahrscheinlich eine längere Zukunft in der Nationalmannschaft hat?
Na, ich denke in erster Linie erstmal an Marc-André ter Stegen, der eine absolut loyale Nummer zwei war, immer das Problem hatte, dass er mit Manuel Neuer natürlich einen überragenden Torhüter noch vor sich hatte. Dann war eigentlich kurz die Nummer 1, dann kommt Manu wieder zurück, dann entscheidet sich Nagelsmann, dann kurz vor der Europameisterschaft Neuer wieder zur Nummer 1 zu machen. Also das sind immer Nackenschläge, die der Junge wegstecken musste. Nun verletzt er sich schwer, ihm wurde die Nummer 1 jetzt ausgesprochen. Und er ist für mich momentan in der Hoffnung, dass er auch genauso fit wieder zurückkommt, unsere neue deutsche Nummer 1 im Tor. Und dieses Vertrauen muss man ihm auch jetzt die nächsten Jahre geben. Und natürlich verstehe ich deinen Ansatz mit Nübel auch. Ja, ich meine, er war bei den Bayern mit einer ganz, ganz großen Ambition, hat es dann aber auch selbst eingesehen, er kommt an Neuer nicht vorbei, hat dann eben auch diesen Weg jetzt über Stuttgart genommen. Ich finde seine Entwicklung auch sehr gut. Mal gucken, wann er dann auch jetzt tatsächlich zu den Bayern kommt. Ja, vom Vertrag her müsste er nächstes Jahr im Sommer dann auch wieder zurück zum FC Bayern.
Aber entscheidet das nicht Manuel Neuer?
Genau, da sind wir wieder an dem Punkt. Wenn er sagt, ich spiele noch mal ein, zwei Jahre weiter beim FCB, dann bin ich auch gespannt, ob Nübel dann auch, wenn Neuer auch immer mal wieder älter wird, die Konkurrenzsituation dann auch endlich mal annimmt und sagt, okay, dann komme ich an die Sebener Straße und behaupte mich gegen Manu. Aber das ist nochmal ein anderes Bild. Deswegen sage ich, wir müssen gar nicht diskutieren über irgendeine neue Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Gute Besserung, Marc, und komm wieder zurück.
Ist verstanden. Vertrauen für Ter Stegen. Neuer. Ja, müssen wir abwarten, wie seine Entscheidung, seine Lebensplanung ist. Aber trotzdem von denen, die jetzt für die nächsten Länderspiele zur Verfügung stehen, da hat Robin Dutt gesagt, für ihn ist Oliver Baumann der Mann, der momentan am stabilsten ist, hat die fußballerischen Qualitäten hervorgehoben. Sind die alle auf einem Level für dich, Galli?
Ich sage jetzt nicht den Namen. So 20 Jahre her wird einer deutscher Meister, hält überragend, ist in der Nationalmannschaft, denke ich, auch der kann die angreifen. Sepp Maier trainiert die. Und da habe ich gedacht, ach, der hat aber jetzt hier Holzhandschuhe an. Dem sprangen alle Bälle weg, die anderen zwei, Nummer 1 und 2, alle festgehalten haben. trotzdem war der in der Berichterstattung der Bundesliga, der Club wurde deutscher Meister. Hat der
Bahn. Red doch nicht in Rätseln, sag doch mal bitte.
Sag,
du musst mir helfen.
Ich sag nicht den Namen. So, da kommt wieder hin, da guckst du Training. Weißt du, bisschen der Delegation. Nee, ich sag das nicht. Ja, und dann siehst du eigentlich, der ist gerade, hat er dafür gesorgt, dass sein Club deutscher Meister wurde, aber der ist hinter der Nummer 1 und 2 allein vom Fangen der Bälle, scharfe Schüsse schon nochmal, hat er anscheinend andere Torhandschuhe an.
Ruf nochmal rein.
Ist nicht so sicher. Ne? Also,
Reck!
Ich sage doch gar nichts.
Hab
ich doch
du meinst Olli Reck, oder?
Nee, ich mache es nicht.
Seit wann nimmst du ein Handtuch vor den Mund?
Nicht für mich. Ich werde das nicht für eine Nummer 3 sagen.
Okay, aber was willst du damit sagen, dass man die Jungs jetzt zu sehr unter Druck setzt?
Alles wird hier, du brauchst gar nicht mehr weiter die Bohrmaschine anzusetzen.
Ich werde doch dafür bezahlt, Kalli, kann er jetzt nicht aufhören.
Das Wichtigste ist, hat er verlängert. Wir drücken jetzt erstmal dem André die Daumen, dass der richtig kommt, dass er nochmal fit wird. Und wenn nicht, dann überleben über Nübel oder wie sieht es mit
Ja, aber für die nächsten Länderspiele, das steht doch schon fest.
Ja, das ist ja klar. Von der zwei Jüngeren.
Wir können doch jetzt auch nicht sagen, wir können doch nicht voraussetzen, so sehr wir es ihm wünschen, dass Marc ter Stegen auf jeden Fall im Sommer in der gleichen
Position. Nein, da jetzt spielen doch die zwei Jüngere. Das ist doch jetzt ja,
welche Jüngere denn?
Der Baumann ist doch älter.
Entscheidet der Bundestrainer. Brauchen wir gar nicht hier groß
zu rum. Ja, wir haben gar nichts zu entscheiden, Kalli.
Und vielleicht.
Wie oft warst du im Doppelpass schon in deinem Leben? Also 50 plus. Und dann sagst du, wir brauchen doch nicht rumzulabern. Das ist das Konzept dieser Sendung.
Ja, weiß ich.
Und es gibt einen, der das besonders gut kann.
Ich darf aber auch sagen, auch wenn es manchmal jetzt traumtänzerisch vielleicht klingt, man hat ja auch ein gewisses Alter. Ich fand den Vorschlag von unserem sonstigen Leistungsverfechter und Ekelpaket, Steffen, fand ich sehr gut, der gesagt hat, ich würde dem jetzt mal alle Daumen drücken, dass er es schafft. So.
Ja,
und wenn er nicht schafft, würde dem der neue nochmal machen und eine von der jüngeren, sehen wir doch dann. Das können wir doch jetzt ja gar nicht besprechen. Wir wissen nicht, wie ist die Gesundheit, wie ist die Fitness, wer ist Nübel oder Baumann stärker. Ich kann das von hier nicht sachlich beurteilen, das will ich nicht diskutieren.
Ich denke nur schon, dass es Sinn macht, dass ein Torwart jetzt das Vertrauen bekommt,
ja,
die gesamte Strecke zu spielen und dass wir jetzt nicht in so einen Modus verfallen, naja, Ter Stegen kommt ja eh irgendwann zurück und wer bis dahin im Tor steht, mal der eine, mal der andere, hier ein bisschen Zucker verteilen. Ja, aber auch das würde ich nicht machen. Jetzt die beiden rotieren lassen. Man muss doch schon auch damit planen, dass man vorbereitet ist, falls Ter Stegen, was wir alle nicht hoffen, nicht in der Form zurückkommt. Und dann würde ich doch jetzt an Nagelsmann schnell sagen, Nübel oder Baumann, einer ist jetzt meine 1A, 1B, was auch immer, aber erstmal der Mann, der immer spielt, wenn er sich schon nicht um neue bemüht.
Ja. Wer ist denn deine? Ob die jetzt einen festlegen oder die zwei, ist doch egal.
Du hast da Handtücher liegen, warum?
Da kommen wir gleich zu.
Was denn?
Ja, würdest du dich auf einen festlegen jetzt anstelle von Julian Nagelsmann oder würdest du sagen, ich gebe dem Oliver Baumann ein Spiel, Holland gegen Bosnien spielt der andere oder sag mal, was hältst du für besser?
So würde ich es machen.
So wie? Bei entweder oder musst du dich dann für eine Sache entscheiden.
Der Kalli hat es doch gerade gesagt. Dem einen mal die Möglichkeit zu geben, dem anderen mal ein Spiel zu geben. Das sind doch Torhüter auf absolutem Top-Niveau. Also daran wird es ja auch nicht liegen. Viel wichtiger ist ja, wie die 10 performen. So, natürlich brauchst du einen starken Torhüter, überhaupt keine Frage. Aber nochmal, ich wiederhole mich, im Sommer haben wir kein Turnier. Von daher bin ich sehr fest oder absolut überzeugt davon, dass Ter Stegen bei 100% wiederkommt. Das war's.
Bravo! Ja. Einfach toll, wenn man so Leute in der Runde hat, da läuft das von selber.
Ja, aber manchmal machen wir aber auch Themen auf. Das ist schon eins.
Das ist aber ein großes Thema.
Natürlich ist ein Thema für 5 Minuten oder 6 Minuten, aber doch nicht für 15 Minuten.
Haben wir doch gar nicht.
Doch, Kalli hat ja schon 8 Minuten geredet.
Der wollte gar nichts sagen.
Ja.
Na gut.
Kalli hat 8 Minuten lang erklärt, warum es kein Thema ist.
Genau.
Ich muss das auch mit Fairness. Die Leute hören auch zu, die Torhüter auch.
Ja.
Da ist für jeden, muss man auch ein bisschen ans Herz denken, an den Verstand, ob der OP jetzt nach dem Krankenhaus liegt, ob da der Neue, ob da die zwei Jüngeren. Und dann traue ich mir hier auch nicht zuzusagen. Deswegen habe ich halt mit dem dritten Torwart erklärt, wer ist es jetzt? Ich kann es nicht erklären. Ich weiß auch nicht, wer von Nübel und Baumann besser ist, also halte ich die Schnauze. Verstehst du?
Dann machen wir jetzt sehr so. Selten. Dann probieren wir.
Ja.
Beide Zähne in die Schnauze.
Da machen wir da an dem Punkt eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Wir kommen gleich mit dem BVB nochmal zurück. Das war ganz schön knapp am Freitag. Ja. Ja. Ist aber nochmal gut gegangen. Und jetzt kommen wir zu den Handtüchern, die hier liegen. Wir haben nämlich ein tolles Gewinnspiel. Da geht es um solche Sets, aber das erklären wir Ihnen am besten in diesem Video. Bis gleich. Sind Sie Mitglied in einem Verein oder Club, dann können Sie jetzt für Ihren Verein 20 hochwertige Handtuchsets unseres Partners erwinmüller.de gewinnen. Die Sets aus Hand- und Duschtuch bestehen aus 100% Baumwolle und lassen sich vollständig mit Namen, Trikotnummer und Ihrem Vereinslogo personalisieren. Dann hat es der Zeugwart beim Sortieren auch deutlich leichter. Rufen Sie jetzt für Ihren Verein an unter der 01379 50 60 77 oder schreiben Sie eine SMS mit dem Kennwort Handtuch an die 99699. Viel Glück! Willkommen zurück! Hajo von Hanel und Band sorgen hier nach wie vor für hervorragende Stimmung, genauso wie die Runde im Stahlwerk Doppelpass. Und jetzt ist Katharina noch mal dran mit dem Hinweis auf ein Highlight bei uns hier im Programm.
Ja, wenn Sie nicht nur auf Sport stehen, ich nehme an, ganz schwer sogar nehme ich an, dass Sie auf Sport stehen, sonst wären Sie nicht mit bei unserem Doppelpass heute dabei. Aber wenn Sie zudem auch noch einen Hang zu Reality-TV haben, dann haben wir da was für Sie. Jochen Stutzki, der stellt nochmal unser neues Format vor, das Sie aktuell Montag bis Freitag jeweils 20.15 Uhr bei uns anschauen können.
Liebe Sport1-Zuschauer, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Einerseits natürlich im Doppelpass, andererseits hier bei uns bei Exathlon, unserem neuen Sport-Reality-Format. Was bringt dieses mit sich? Einerseits richtig Action, andererseits Blood, Sweat and Tears. Also Blut, Schweiß, Tränen, alles, was man sich wünscht, was man sich hier so vorstellt. Es geht um Dramen, es geht um Emotionen, es geht um Spannung. Aber im Zentrum stehen die Wettkämpfe, die sportlichen Wettkämpfe über diese Parcours. Zwei Teams laufen gegeneinander. Diese Parcours müssen diese bewältigen und insgesamt geht es dabei um Kraft, um Ausdauer, um Geschicklichkeit, aber auch um Strategie. Hört sich erstmal nach ganz viel an, ist es auch, aber ich kenne Abkürzung für Sie. Jeden Montag bis Freitag 20.15 Uhr auf Sport 1. Seien Sie dabei bei Exathlon Germany. Ich freue mich auf Sie.
Dankeschön, Jochen. Reinschauen lohnt sich wirklich. Montag bis Freitag, 20.15 Uhr, immer hier bei Sport 1, Exathlon Germany. Und jetzt schauen wir auf den BVB. Das war am Freitag ein enges Höschen. 0:2 lag man zurück. Am Ende war es vor allem Guirassy, der da ein Debakel verhindert hat.
Happy End für Dortmund dank Guirassy. Doch in der ersten Halbzeit deutet sich für Schwarz-Gelb zunächst ein sehr ungemütlicher Abend an. 0:2 gegen den Tabellenvorletzten aus Bochum bis kurz vor der Pause. Und Nuri Sahin droht eine unangenehme Woche. Doch sein Torjäger verhindert mögliche Diskussionen um den Trainer. Guirassy, zum Saisonstart noch verletzt, macht zuerst den Anschlusstreffer und holt dann den Elfmeter zum Ausgleich heraus. Guirassy dreht das Spiel. Sogar mehr oder weniger im Alleingang. Tor Guirassy zum 3:2. Der Rest war Formsache. Pflichtaufgabe erfüllt. Und mehr stellt sich bereits jetzt heraus. Guirassy ist für den BVB ein echter Glückstreffer.
Stefan hat ja schon gezeigt, wie wichtig er für den BVB jetzt schon ist und sein kann für die Zukunft.
Keine Frage.
keine Frage. Das hat aber VfB gezeigt mit einer herausragenden Saison. Und jetzt, wo er die Fitness wieder hat, zeigt er das beim BVB. Unterschiedsspieler und macht eigentlich den BVB besser. Spricht für die Moral, muss ich sagen, wenn du 2-0 zurückliest und das Spiel doch noch drehst in einem schwierigen Spiel. Wurde ja schon viel diskutiert, aber sie haben es geschafft. Also alles gut.
Wie schätzt du den BVB ein bisher in dieser Saison? Ich finde es noch ein bisschen schwer zu greifen.
Ja, es ist noch nicht hundertprozentig stabil. Also die Bochum haben die Chance, es 3-0 zu machen. Läuft er alleine auf ein Tor wieder zu. Und ich glaube, dann kommen sie nicht mehr zurück. Aber ja, sie sind noch vom Bereich sich zu finden, haben noch einen jungen Trainer. Und wenn man einen jungen Trainer hat, dann sollte man ihm auch die Zeit geben, vielleicht auch das eine oder andere auszuprobieren. Ich weiß, es ist auf diesem Niveau BVB etwas schwierig, aber man hat sich ja für den Weg entschieden. Aber wenn du nicht so eine Lebensversicherung wie Guirassy hast, dann hilft dir auch, deine durchschnittlichen Spiele zu gewinnen.
Nuri Sahin, er braucht Zeit, sagt Robin Dutt. Wie siehst du seine Entwicklung bisher in Dortmund als Cheftrainer? War ja Co-Trainer unter Terzic ist jetzt Chef.
Ich glaube, man hat gerade immer so die Situation, dass man gerade Kompany und Sahin so ein bisschen vergleicht, weil beide im Sommer angefangen haben als Cheftrainer bei dem Verein. Man nicht so ganz genau wusste vorher, in welche Richtung es geht. Und da scheint Kompany doch schon deutlich weiter mit seiner Mannschaft zu sein als Sahin. Das ist gerade diese Diskussion um Sabitzer, die fand ich sehr überraschend, wie die offenbar auch die Mannschaft beschäftigt hat. Sabitzer hat sich ja dazu selbst sehr einsilbig geäußert und das dadurch auch so ein bisschen angeschoben. Wie du gerade sagtest, das ist noch nicht so zu greifen und Guirassy, da würde ich widersprechen, ist kein Glücksgriff für den BVB, sondern der liefert das ab, was man auch von ihm erwarten konnte. Mhm. Das ist ein absoluter Top-Stürmer und ich glaube, dass diese Personalie Füllkrug den BVB noch ein bisschen beschäftigen wird. Der war so von seiner Persönlichkeit, unabhängig von seiner Qualität, schon einer, der dem ganzen Gefüge Halt gegeben hat und das ist so für mich mit das größte Fragezeichen, ob die Entscheidung, ihn gehen zu lassen, sich wirklich als richtig erweist.
Wobei das ganz interessant ist, wir können uns mal einen O-Ton von Nuri Sahin zu Serhou Guirassy anhören, wo er eben auch sagt, dass der auch außerhalb des Platzes schon eine gewisse Wichtigkeit hat. Hören wir mal den BVB-Trainer.
Wir sind alle so glücklich, dass er bei uns ist und ich bin nicht nur froh, dass er die Tore macht, sondern einfach, wie er sich gibt. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und ich fand, er war auch einer derjenigen, der diese Klarheit auch in der Halbzeit hatte. Und das macht mich glücklich. Deswegen haben wir ihn geholt, dass er hier mitführt, dass er mit nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb da ist. Und ja, ich hätte ihn gerne vom ersten Spieltag an auf dem Platz. Aber jetzt bin ich heilfroh, dass er da ist. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt.
Also da spricht er ihm ja dann durchaus Attribute zu, die du Niklas Füllkrug auch gerade...
Überraschend. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass er gerade in so einer Verletzungsphase offenbar schon auch eine Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft ist. Und klar, wenn man dann Spiele entscheidet und dreht, dann trägt das logischerweise auch zum Ansehen innerhalb der Truppe und bei den Fans bei.
Wir gucken mal auf seine Tore. Das 1-2, das war noch kurz vor der Pause. Torben, da ist er ganz schwer zu verteidigen, obwohl der Abwehrspieler von Bochum dran ist, hat er eigentlich keine Chance. Nee. Was macht Guirassy da gut? Was macht er da überragend?
Er springt höher als der Verteidiger. Ja. Ich meine, er ist dran, er hat Körperkontakt, ja, aber springt vor ihm ab und kommt so in die bessere Position. Macht er überragend. Ne? Also da sieht man es, bist nah dran, aber er hat den besseren Absprungpunkt, das bessere Timing und dann kommst du als Verteidiger auch nicht mehr ran, weil das ist natürlich auch ein Tier. Ne?
Und du kennst es, dass du da als Verteidiger dann eher, also jetzt nicht, du hast natürlich alle Kopfballduelle gewonnen oder ja, die meisten.
Ja. Vor allem gegen Äpfel.
Das leicht.
Äpfel. Was müssen wir, war ich Stürmer oder was?
Ja, okay. Du warst aber Mittelfeldspieler. Du bist schon auch ab und zu mal nach vorne gekommen bei Standards und so, aber kannst nicht mehr dran erinnern, ich weiß. Aber mach mal lieber weiter, bevor es hier
das
wieder...
Das ist das selektive Gedächtnis bei ihm, weißt du?
Ja.
Na gut. Gucken wir auf das 2-2. Stefan, da muss man auch sagen, dass Adeyemi das im Zusammenspiel dann mit Guirassy richtig gut macht. Guirassy mit der Ablage, aber dann der Ball in die Tiefe, das genau. Ist schon gut, ne?
Ja, steckt ihn perfekt durch. Hat natürlich dann ein bisschen Glück, aber gehört auch dazu. Adeyemi ist gut in die Saison gekommen, muss ich sagen, wirklich. Nimmt sofort Tempo auf und sieht dann eben diese Lücke, wo er ihn durchsteckt. Und Guirassys Ziel ist natürlich, zentral zu bleiben. Und das gelingt ihm hier, mehr oder weniger. Und macht dann das Tor. Viel wichtiger war wirklich das 2-1 kurz vor der Halbzeit. Da hat denn der BVB in der Halbzeit wirklich noch dran geglaubt, das Spiel zu drehen.
Ja. Kalli, wir haben ja eingangs über die brutale Qualität von Bayern gesprochen, auch von Bayern 04. Dortmund ist sicherlich eine Mannschaft, die da ranrückt. Leipzig gestern endlich mal alles kurz und klein geschossen. Wie stark ist der BVB aus deiner Sicht in dieser Saison einzuschätzen?
Also ich bin gerade in Folge, ist klar. Bayern München, muss ich auch so sagen, auch wenn sie da in Leverkusen mir jetzt ein bisschen schief ankommen. Ich muss ja mit den Verhältnissen, mit dem Kader, mit dem Material sprechen. Und dann gibt Leverkusen, Dortmund, RB Leipzig, auch Stuttgart, auch überraschend gut, trotzdem angängen. Und wenn ich jetzt in die Tabelle gucke, nach 5, 6 Spieltagen stehen die auch so. So habe ich auch nach dem ersten Tag, also vor dem ersten Spieltag gerechnet. Ich hatte eigentlich... Die Dortmunder hatten am dritten Spiel haben die immer so richtig zugelangt, denke ich, Mensch, so was sie alles neu geholt haben. Hm. Und dann kam da ein Krieg in den Antrag Projekt bei VfB Stuttgart, wo keiner in dieser Höhe, in dieser Form mitgerechnet hat. Da war ein bisschen irritiert. Jetzt wir haben das nochmal rumgedreht, muss man abwarten. Wie groß ist die Konstanz, die Beständigkeit, aber das ist sehr gutes Potenzial, das ist auch sehr gut. Allein in Stuttgart abgeholt haben, Spieler gekauft, das ist unbestritten.
Julian Brandt braucht halt, finde ich, mal so ein Jahr, wo er wirklich konstant das zeigt, was er kann, wo er auch die Jüngeren führt. Der mit Adeyemi und Gittens, das ist ja auch eine spektakuläre Aufstellung da vorne. Und ich finde, Julian Brandt ist immer noch so ein bisschen, steht stellvertretend für das, was bei Borussia Dortmund so auch in den letzten Jahren dann immer wieder mal das Problem war, dass dann in bestimmten Spielen was fehlte und er dann auch abgetaucht ist. Jetzt genießt er da viel Vertrauen von Nuri Sahin und für mich ist das so die Schlüsselfigur, wie die Saison weiterverläuft.
Robin, wie siehst du die Situation in Bochum, auch um den neuen Trainer Peter Zeidler? Die haben jetzt einen Punkt, also wenn Kiel heute gegen Frankfurt was holt, dann sind sie Tabellenletzter. Glaubst du, das bleibt da ruhig oder wird es da schon kritischer auch für den Kollegen?
Also in Bochum ist ja so, Bochum ist sich ja ihrer Rolle bewusst. Ja. Und Bochum hat ja letztes Jahr unter meinem ehemaligen Co-Trainer Heiko Butcher die Kurve ganz zum Schluss nochmal bekommen, aber hat auch vorher mit Thomas Letsch eigentlich auch schon immer einen ganz guten Job gemacht. Und die werden auch dieses Jahr wissen einfach, wo sie sind, dass es bis zum letzten Tag um Klassen halt geht. Und dieses Bochumer Stadion, das weiß ich, das hat halt dann, wenn es um alles geht, hat es ja eine gewisse Wucht und es hat immer eine Stolpergefahr. Und ich glaube, sie haben auch eine gute Mannschaft und deswegen, es wird bis zum Schluss eng, aber ich glaube, sie schaffen es wieder.
Und bleiben auch ruhig auf der Trainerposition. Wenn wir, das ist das, was ich aus deinen Worten raushöre, das ist das, was du erwartest. Ja?
Sie haben ruhige Verantwortliche und davon gehe ich aus, dass sie ruhig bleiben. Ja.
Interessant ist dabei, ich kenne ja ganz gut, habe mit dem darüber gesprochen, dass die, wenn Halbzeit neu gespielt worden wäre, wären die, hört sich saublöd an, an
dritter
Stelle gewesen.
Was sind die?
Wenn das Halbzeitergebnis, auch jetzt haben wir ja auch in der Halbzeit geführt, wenn die alle zu buchen, nur die Halbzeit, erste Halbzeit waren die zweite oder dritte Bochum. Und so sind sie unten im
das
Keller.
Sagst du mir.
Aber was du sagst, ist ja klar. Die sind routiniert, die sind auch in gewisser Ruhe. Hat man selbst bei Düsseldorf nochmal gesehen, beim Rückspiel. Ich glaube auch aufgrund der größeren Ruhe, der Erfahrung, der Souveränität bleiben die dann doch mit Glück wieder drin.
Jetzt muss ich mich hier so ein bisschen nach hinten lehnen. Da sagt er mir bei der Torwartdiskussion, die Nummer 1 der Nationalmannschaft, das ist alles Quatsch und wir labern darum. Jetzt kommst du mit der Halbzeitstabelle. Ich werde verrückt.
Ja, meinst du, ich wäre auf die Idee gekommen?
Briefmarke
mit,
auf den Arsch und fort dafür.
Du fragst mich den Blödsinn und sagst, warum antwortest du?
Kalli, ich liebe dich, das weißt du. Wir machen eine kurze Unterbrechung, dann eine Auflösungsfrage der Woche, das Dopafon und vieles mehr. Im Stahlwerk-Doppelpass, bis gleich.
Hör mal, das war's für mich.
Kommen Sie doch noch mal rein ins Airport Hilton nach München zum Stahlwerk Doppelpass. Ein paar Dinge haben wir nach dieser unterhaltsamen Sendung noch auf der Uhr und die bringt jetzt Katharina mit.
Natürlich immer der Hinweis hinten raus, dass Sie gerne auch vor Ort bei Doppelpass on Tour mit dabei sein können und sich gerne mal ein bisschen durchklicken können, denn möglicherweise ist da Thomas Helmer ein bisschen näher an Ihnen, als wir hier mit dem Hilton Airport. Ganz wie Sie möchten, also gerne dort oder hier bei uns. Und dann haben wir heute einige Spenden reinbekommen. Da würde ich mich freuen, wenn Sie das Ganze nochmal unterlegen mit Applaus. Wir haben Aki, Kai und Knucki vom Audi-Zentrum Braunschweig. Thomas grüßt den Angelverein Blankenhagen in Freigericht und die heißen Typen von der MF Schmelze. Schöne Grüße. von Birgit, Christian, Bastian und Caroline Gotzwinter, der FSV Langenbau, Niederrhein, Landhaus, Nienhagen. Opa Charlie grüßt seinen besten Freund Yannick, Ilia, die SG Schwanthal aus dem Vogelsbergkreis mit besonderen Grüßen an Thomas Hildebrandt und Udo Greling. Dann haben wir das Orga-Team, 1175 Jahre Freigericht Horbach, der FC Bayern Fanclub, schauen wir mal, Freigericht Horbach, Armbrustgebäudedienste aus Groß-Gerau, Fanclub Mir San Mir Finsing, Stefan Weigert und Sven Germann von der Grundschule am Ritterfeld, Petra und Thomas Handra, Chris und Jutta Speiser, Schalke Fanclub Freigericht, Auto Meixner aus Mördorf, meine Güte, Brauerei Gutmann aus Tittling, David und Michael aus Kamm, die guten Freunde 06 Glaurau und Gutkick, Kickbase Gruppe, meine Güte, und knapp 600 Euro sind da zusammengekommen. Also wirklich eine ganze Menge, vielen Dank dafür schon mal. So, und dann wollen wir natürlich noch die Frage der Woche auflösen, die wir zu Beginn der Sendung gestellt haben. Es geht um den Bayern-Trainer, um Kompany. Von der Notlösung zum Glücksgriff hat Kompany bewiesen, dass er der richtige Trainer für die Bayern ist. Und da ist die Antwort sehr eindeutig bei uns online. 83% sagen, ja, das ist er definitiv, sowohl taktisch als auch menschlich top. Und dann schauen wir mal, was Sie am Dopaphon dazu gesagt haben.
Absolutes A. Toller Trainer, toller Typ und bringt die Bayern mit Sicherheit weiter.
Ja, der Erfolg ist sicherlich nur eine Momentaufnahme. Aufnahmesicht wird es noch einbrechen. Ist nicht der richtige Mann.
Ich finde, Kompany ist eigentlich genau der passende Trainer für die Mannschaft, weil er einfach zu der Mannschaft passt und weil er ein junger Trainer ist und die Münchner ja jetzt auch grundsätzlich sich auf junge Talente konzentrieren wollen.
Kompany macht das bislang echt überragend. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Wie er die Mannschaft taktisch einstellt, wie demütig und sympathisch er sich in Interviews gibt, das ist wirklich top.
Vincent Kompany hat ja noch keine Streitgegner. Champions League, da wird es gemessen und da kommt es drauf an, ob Bayern mit ihm auf dem richtigen Weg ist.
Vincent Kompany ist genau der richtige Trainer für den FC Bayern und lässt endlich wieder einen ordentlichen Fußball spielen und das gefällt dem Trainer.
Das hat man gestern im Stadion auch gemerkt, das, was der letzte Anrufer da gesagt hat. Damit sind wir eigentlich durch, oder hast du noch was, Stefan?
Ja, Torben hat ja vorhin gesagt, dass er der Luft sehr stark war. Er hatte halt Probleme am Boden und mit der Orientierung. Ich habe da mal einen Schmankerl mitgebracht. Ja, ja, als wirklich zum Genießen. Und ich finde das auch schön, am Ende der Sendung sowas nochmal zu haben und zu sehen. Ja, was war da los?
Schön zur Ecke. Da freuen Sie die Bayern-Fans hier, oder?
Mit diesem wunderschönen
den
Eigentor. Nee, ich hätte ihn vorbeigeschoben. Das wäre aber besser gewesen.
Aber ich habe gedacht, Torben, der wäre vorbei. Ich saß ja nicht.
Ja.
Denke ich, warum spielt der da neben?
Damit machen wir Schluss für heute. Danke euch allen für eine sehr informative und unterhaltsame Runde. Nächsten Sonntag sind wir wieder da mit einem sehr interessanten Gast.
Der dritte war
Tim Steiten, der technische Direktor von West Ham United, also der neue Boss von Niklas Füllkrug wird hier sein. Wird sicherlich wieder eine schöne Sendung. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bundesliga pur, erste und zweite Liga empfehle ich Ihnen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, Kalli, hier ist eins. Prosit aus München. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.